Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Dirk Ehns. Herr Ehns, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Herr Ehns, Sie haben ein Buch geschrieben, Geld und Kredit, eine europäische Perspektive. Das Buch ist schon ein bisschen älter. Von wann ist es?
Die erste Auflage ist von 2014 und die zweite jetzt von 2016.
Und ich habe schon viele Bücher über Geld gelesen und hier wird auch sehr viel erklärt, was Geld ist, Kredit, Giral, Geldschöpfung, all das. Aber in diesem Buch werden sehr viele Dinge auch auf den Punkt gebracht, sodass ich im Vorgespräch zu Ihnen schon gesagt habe, in diesem Buch steckt Sprengstoff. Über diesen Sprengstoff wollen wir sprechen. Dass wir das mit Ihnen tun, dafür gibt es einen Grund. Sie sind Profi, Sie sind Volkswirt und Sie sind Staatswissenschaftler. Und das ist eine interessante Kombination, weil viele Volkswirte haben von Staatswissenschaften wenig Ahnung und kümmern sich auch wenig um das, was man Außenhandel nennt, sondern betrachten einfach nur das Geldwesen abgekoppelt vom Staat und den Bürgern. Das hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir heute in Europa die Situation haben, die wir haben. Erste Frage an Sie. Wie lange wird es einen Euro noch geben?
Nun, das kommt darauf an, wie die politischen Entscheidungen ausfallen. Also man sieht ja jetzt inzwischen deutlich, es gibt politischen Druck, den Euro aufzulösen. Und der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist und viele Menschen unzufrieden sind mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Und das heißt, entweder der Euro wird reformiert, sodass die Arbeitslosigkeit wieder sinkt, oder aber die Länder sind quasi aus politischen Gründen gezwungen, das Experiment Euro zu beenden und sich sozusagen in die Ungewissheit zu stürzen und diesen Weg zu gehen, den Euro dann entsprechend zu verlassen.
Das so auch klar auf den Punkt zu bringen, so klar zu sagen, das traut sich ja im Moment niemand. Also Angela Merkel würde diesen Satz so nicht sagen.
Nein, aber die muss ja auch gewählt werden. Ich als Akademiker kann halt sagen, okay, ich kann ja quasi als Wissenschaftler die Optionen halt auch klar benennen, um die sich die Politik dann sozusagen halt Gedanken machen kann.
Mhm. Für Historiker ist ein entscheidendes Datum in der neuen Geschichte der 11. September. Für Ökonomen, Volkswirte und Staatswissenschaftler ist es, die Lehman-Pleite, nenne ich das mal. Wo waren Sie 2007, 2008, als Sie merkten, da geht was?
Ich war an der Universität Oldenburg wissenschaftlicher Mitarbeiter und hatte gerade meine Promotion fertiggestellt zur Wirtschaftsgeografie.
Und Wirtschaftsgeografie?
Wirtschaftsgeografie. Das heißt, da geht es halt quasi um internationalen Handel und auch Kapitalbewegungen, aber dann innerhalb einer Währungszone. Mhm. Und das war natürlich ganz praktisch, weil der Euro ist, oder die Eurozone ist nun mal ein Währungsraum und hat halt keinen Wechselkurs. Und dann habe ich halt mal versucht, das, was ich in der Theorie gemacht habe, auf die Realität anzuwenden.
Und da haben Sie festgestellt?
Da habe ich festgestellt, dass das nicht so einfach geht, weil quasi in den neoklassischen Modellen, die ich benutzt habe, die basieren unter anderem auf den Arbeiten von Paul Krugman zur neuen Wirtschaftsgeografie, dort sind die Leistungsbilanzen immer ausgeglichen, aber die Ausgeglichenheit der Leistungsbilanzen, das war ja genau das Problem, dass halt einige Länder wie Deutschland einen Exportüberschuss hatten, andere Länder wie Griechenland, Spanien hatten halt ein Leistungsbilanzdefizit, haben also mehr importiert als exportiert. Und das hat natürlich auch dann Rückwirkungen auf die Verschuldung. Also wenn quasi die Deutschen mehr Geld aus dem Ausland bekommen für ihre Exporte, als sie selber bezahlen für Importe, dann wächst im Ausland netto sozusagen die Verschuldung und bei uns akkumulieren sich die Vermögen. Das heißt also, ein Leistungsbilanzüberschuss führt immer zu einer Schuldenakkumulation im Ausland und irgendwann geht das halt nicht mehr gut.
Was ich in dem Buch auch sehr spannend fand, was ich woanders so nicht gelesen habe, dass Sie sich eben auch ganz klar sozial äußern. Also ich zitiere Sie mal, Geld und Kredit sind soziale Konstruktionen, ohne die Regulierung nicht denkbar wäre. Dass wenn man Buch A, Buch B, Buch C liest und ich bin bis Z inzwischen durch mehrfach, dass man dort unterschiedliche Sichtweisen bekommt, hat damit zu tun, was viele ja nicht so verstanden haben, dass Geld und Finanzwissenschaft nicht eine klassische Wissenschaft ist wie Physik, die jeder nachmessen kann und zu selben Ergebnissen kommt. Da steht auch immer Theorie dahinter. Können Sie das mal erklären, warum das trotzdem spannend ist, das zu studieren und sich damit auseinanderzusetzen, wenn das auch letztendlich Deutung ist und Meinung ist?
Ich meine, es kommt halt ein bisschen darauf an, welchen Ansatz Sie verfolgen. Sie können erstmal natürlich abstrakt sein und sagen, ich treffe einfach mal ein paar Annahmen über die Welt, so wie sie sein könnte. Und fange von dort aus an und erdenke mir sozusagen halt mathematische Welten, die ich dann anwende auf die Realität. Oder aber Sie sagen, ich bin quasi empirisch wissenschaftlich und versuche halt reale Phänomene zu erklären. Das heißt also, die Wissenschaft oder die Geldtheorie, die wir momentan haben, die auch die Universitäten dominiert,
Gelehrt wird,
genau. Die geht einfach davon aus, es gibt ein Angebot und Nachfrage nach Geld. Und dann sagen die halt zum Beispiel, das Angebot an Geld beispielsweise ist die Ersparnis, Leute, die quasi Geld haben und nicht wissen, wohin damit. Und die Nachfrage nach Geld ist, sind die Leute, die Investitionen tätigen wollen, aber kein Geld dafür haben. Und dann werden halt die Banken als Intermediäre erklärt. Mhm. Und das ist aber aus meiner Sicht nicht korrekt. Das heißt, wenn Sie einfach eine Bank fragen, ob die im Kreditgewährungsprozess irgendwann mal gucken, ob sie noch genügend Geld haben beispielsweise dafür, das tun die nicht. Also ich hatte auch einen Studenten an der FU Berlin, die Freie Universität hier, der hat eine Bachelorarbeit darüber geschrieben und hat die Berliner Sparkasse gefragt, ob die nachprüfen bei der Kreditvergabe, ob genügend Ersparnisse da sind, die weiterverliehen werden. Und die haben gesagt, nein, tun wir nicht. Das heißt also, das Giralgeld wird quasi den Konten dann entsprechend gut geschrieben, aber keinem wird entsprechend das Geld abgezogen. Deswegen sprechen wir auch von Geldschöpfung oder Kreditschöpfung und nicht von Kreditransfer.
Also Fiat Money. Dem KenFM-User und ich glaube auch vielen da draußen, die nicht KenFM gucken, ist inzwischen klar, dass es Fiat Money gibt, dass es geschöpft wird. Das wird ja inzwischen auch offen gesagt, vor 20 Jahren noch undenkbar, aber ich glaube auch die Bank of London hat es im Internet, ja, das machen wir so, und viele waren vor den Kopf geschlagen. Fühlten Sie vielleicht auch an die Aussage von Ford erinnert, wenn die Menschen wüssten, wie Geld funktioniert, hätten wir morgen Revolution. Jetzt wissen Sie es, Revolution ist trotzdem nicht da. Aber Herr Ehns, was ich von Ihnen wissen möchte, Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über Leute, die es wissen müssen, zum Beispiel Herrn Schäuble. Und Sie schreiben, dass Herr Schäuble immer noch davon ausgeht, oder nur so tut, ich weiß es nicht, Sie schreiben, dass er immer noch davon ausgeht, dass das Geld, was Leute von der Bank abheben, dass das Ersparnisse sind. Ist das wirklich so?
Oh, da müssen Sie wahrscheinlich Herrn Schäuble fragen. Also ich kann natürlich immer nur spekulieren. Ja. Ich meine, Herr Schäuble hat das Finanzministerium hinter sich. Aber ob die Leute aus dem Finanzministerium mit ihm darüber reden, über Geldtheorie und ob diese Geschichte mit den Intermediären, also den Banken als Intermediäre, ob das richtig ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann halt nur sagen, dass zum Beispiel die Bundesbank im Monatsbericht April 2017 jetzt auch einen Artikel drin hat, wo sie ganz klar sagt, dass diese Sichtweise der Banken als Intermediäre falsch ist und dass quasi die Giralgeldschöpfung halt so funktioniert, dass zusätzliches Geld geschaffen wird. Mhm. Und ja, inwiefern das sozusagen jetzt dort nicht angekommen ist oder vielleicht inzwischen doch. Also ignorieren kann man es jetzt inzwischen schlecht. Mhm. Insofern, ich vermute mal, dass da auch immer wieder politisches Kalkül hintersteckt.
Lassen Sie uns über Geld und Wirtschaft mal im größeren Rahmen sprechen. Geld, Wirtschaft, all diese Dinge, die mit Staat zu tun haben, funktionieren ja nur, wenn es Regeln gibt. Die Regeln haben Menschen gemacht, die können die auch ändern. Es geht letztendlich dann darum, wer die Regeln macht und für wen sie gelten, ob sie für alle gelten oder nur ausnahmsweise. Mhm. Seit wann gibt es denn eigentlich dieses moderne Geldwesen und diesen modernen Staat? Oder kann man das gar nicht datieren und sagen, doch, hier fing das an?
Ja, das ist also die Geschichte sozusagen des Geldes ist kompliziert. Also Schulden waren vorher da, bevor es Geld gab. Und dann der moderne Staat, also das moderne Geld. Also ganz grob, spätestens also mit dem Zeitpunkt der großen Depression, als die ersten Länder quasi den Goldstandard verlassen haben, war sozusagen auch in der Moderne klar, dass halt Geld nicht gedeckt ist durch Edelmetalle. Das heißt also, beispielsweise die Briten haben halt erklärt, dass sie ihr Geld nicht mehr umtauschen gegen Gold bei der Zentralbank. Trotzdem hat das Geld noch weiter funktioniert. Insofern ist man dann wieder zu der Einsicht gekommen, dass Adam Smith unter anderem halt recht hatte. Der hatte halt gesagt, wenn der Prinz ein Geld bestimmt, in dem er seine Steuern eingezahlt haben möchte, dann bekommt dieses Geld letztendlich eine gewisse Macht und auch einen gewissen Wert. Und natürlich gab es vor dem Goldstandard auch schon Geldsysteme, wo halt das Geld nicht gedeckt war durch Gold. Insofern ist es halt eher so eine Art Fluktuation von Wissen. Das heißt also, wir haben eigentlich eher momentan so eine Art dunkles Zeitalter der Geldtheorie, weil das, was wir jetzt sozusagen wiederentdecken, war auch schon zum Beispiel Konsens um 1900 herum.
Würde ich sagen, Geld ist vor allem in einem Raum das Vertrauen gegenüber einem Zahlungsmittel, wenn ich das gebe oder auch das bekomme, dann nimmt das auch jeder. Würden Sie sagen, solange das sich so hält, kann man theoretisch auch Kastanien benutzen?
Also ich meine, natürlich ist es so, dass die normalen Leute sich nicht groß darüber nachdenken. Die benutzen halt das Geld, was sie bekommen und das Geld, was sie ausgeben. Wenn das Gleiche ist, dann denken die nicht drüber nach. Aber generell würde ich halt sagen, der Staat zwingt einen zur Steuerzahlung in der entsprechenden Währung. Das heißt also, mit der Umstellung von D-Mark auf Euro wurden wir natürlich dann auch auf einmal gezwungen, quasi in Euros unsere Steuern zu zahlen. Und praktischerweise, es waren ja am Anfang keine Euros im Umlauf, hat der Staat sozusagen angeboten, die D-Mark anzunehmen und dafür Euros rauszugeben.
Damit man seine Steuern bezahlen kann.
Genau, unter anderem. Und natürlich haben alle anderen dann auch umgestellt auf Euros halt. Ist ja klar, die Unternehmen müssen Mehrwertsteuer abführen etc. Das heißt, es gibt ja immer noch auch D-Mark in Umlauf. Wahrscheinlich dürfen sie sogar auch formal juristisch gesehen Gehälter an D-Mark zahlen, aber kein Mensch möchte das haben, weil es einfach extrem unpraktisch ist.
Das ist richtig. Lassen Sie uns über die Zeit der Einführung des Euros sprechen. Wir haben sehr viele junge User, 25 bis 35, ein großer Peak, die können sich da gar nicht mehr so dran erinnern. Wann ging das los? Wessen Idee war das? Wie ging das vonstatten?
Die Idee einer europäischen Währung ist schon sehr alt. Also es war ja von Anfang an so, dass die Europäische Union sowas werden sollte wie die Vereinigten Staaten von Europa. Und deswegen hatte man relativ früh dann auch auf dem Schirm, dass man irgendwann eine gemeinsame Währung haben möchte. Und gerade nach der Auflösung des Bretton Woods-Systems, das war halt so ein System fixer Wechselkurse, danach waren die Wechselkurse mehr oder weniger flexibel und die Europäer haben halt gesagt, ja gut, okay, dann könnten wir theoretisch ja auch jetzt den großen Wurf planen. Und dann gab es beispielsweise den Werner-Plan und dort wurde quasi dann angefangen, darüber nachzudenken, was quasi eine europäische Währung für institutionelle Fundamente braucht.
Wann war das?
Das war in den 70ern, bis hin in die 80er.
Und da hat man dann gedacht, okay, und das ging dann noch eine ganze Weile, es hat noch eine Weile gebraucht, bis der Euro letztlich eingeführt wurde. Erinnern Sie sich an Grundbedingungen, die verschiedene Staaten anderen Staaten gegenüber gestellt haben, die Aufgabe der eigenen Währung, der nationalen Währung, da hängt man ja auch dran, da hat man ja Souveränität, da muss ja irgendwas im Spiel, da haben wir Staaten miteinander diskutiert, das war nach dem Krieg.
Ja. Es war auch vor allen Dingen so, dass halt, als es um die Euro-Einführung ging, allerspätestens, haben natürlich einige Länder gesagt, wir bleiben draußen. Das heißt also, es gab Ökonomen vor allen Dingen auch, Ökonomen natürlich auch, also Ökonomen und Ökonomen, die gesagt haben, der Euro wird dazu führen, dass wir quasi die Fähigkeit verlieren, unsere Währung abzuwerten und wir verlieren die Fähigkeit, die Staatsausgaben zu erhöhen in Krisenzeiten.
Das wurde schon ganz am Anfang...
Das ist die Diskussion jetzt Stand der 90er Jahre.
Okay.
Beispielsweise Win Godley hat das gesagt, hat das im London Review of Books auch veröffentlicht, Anfang der 90er Jahre.
Wie ist man ihm begegnet mit sowas? Haben die Leute ihn verlacht, oder?
Naja, die Diskussionen waren halt sozusagen relativ festgefahren. Also die amerikanischen Ökonomen haben auch sich auf die Seite von Win Godley geschlagen. Auch die konservativen Ökonomen aus dem Thatcher-Lager damals noch haben auch gesagt, dass der Euro sozusagen für die einzelnen Länder nicht optimal ist, weil wenn es zu einem asymmetrischen Schock kommt, also wenn quasi ein Land ein Problem hat wirtschaftlich gesehen, die anderen aber nicht, dann wird, so war damals befürchtet worden, die EZB den Zins nicht verringern und gleichzeitig darf das Land aber nicht mehr Staatsausgaben haben, weil man sonst halt diese 3%-Hürde durchbricht beim staatlichen Defizit. Ja. Und dann haben quasi die Schweden, die das Gleiche gesagt hatten, und die Briten haben dann gesagt, okay, sie bleiben raus aus dem Euro.
Würden Sie sagen, das war klüger?
Ja, ich würde schon sagen, das ist sozusagen im Nachhinein, jetzt aktuell ist es klüger vielleicht gewesen. Auf der anderen Seite, wenn wir den Euro reparieren können, dann sind sie natürlich nicht mit dabei und müssten wieder beitreten, wobei die Briten natürlich jetzt ganz raus sind aus der EU. Insofern, also Stand jetzt würde ich halt sagen, es war vielleicht klüger. Das heißt, die Arbeitslosigkeit in der EU ist momentan niedriger als die in der Eurozone.
Das müssen Sie nochmal sagen. Das ist wirklich, das muss man sich erstmal auf der kleinen Rinde zergehen lassen. Also nochmal zur Arbeitslosigkeit. Der Euro wurde ja auch eingeführt mit der Vollbeschäftigung oder in die Richtung geht es und die großen Probleme, die hier einzeln verschwinden, dann so ist es nicht.
Nein, also es wurde halt gerade auch gesagt, dass der Euro in der Globalisierung Schutz bietet vor Finanzmärkten. Und das Gegenteil war der Fall. Und das Problem
müssen
ist...
Müssen Sie mal lachen, wenn Sie sowas sagen?
Ja, natürlich. Wenn Sie jetzt anfangen, muss ich auch ein bisschen lachen. Aber das ist einfach, ich meine, wenn man über Ökonomie nachdenkt, das sind quasi menschengebaute Systeme. Und natürlich kann das versagen. Insofern, im Nachhinein ist es einfach zu sagen, das und das waren die Fehler. Aber natürlich werden quasi die jüngeren Ökonomen, wenn sie es versuchen zu... vielleicht wieder besser zu machen. Auch wir werden Fehler machen.
Weil Sie gerade von dem großen Problem gesprochen haben, durch auch Finanzblasen und so etwas. 2008 war ja eben der große Schock, der bis heute nachwirkt. Und ich glaube, bei Ihnen habe ich eine Zahl gefunden, 50 bis 70 Milliarden hat das gekostet insgesamt?
Ja, mindestens.
Das ist so die grobe Schätzung.
Das ist, glaube ich, so ungefähr der Verlust, den beispielsweise die spanischen Banken alleine dem spanischen Haushalten sozusagen aufgebürdet haben. Das heißt also, die Staatsverschuldung allein in Spanien ist um 50 bis 70 Milliarden Euro gewachsen.
Genau.
Und in größeren Ländern dann wahrscheinlich entsprechend noch mehr. Wobei es halt ein bisschen drauf ankommt. In Deutschland ist es ja auch so, beispielsweise die NordLB, da werden wir auch niemals das Geld wieder rausbekommen. Das werden auch Dutzende von Milliarden sein, die da versenkt worden sind in die Rettung dieser Institute.
Dieses Geld, was da weg ist, ist ja nicht wirklich weg, weil das ist ja ein Nullsummenspiel. Das, was der eine zu wenig hat, hat der andere zu viel. Wo ist denn das Geld eigentlich?
Naja, bei der Geldschöpfung ist es halt so, der Kredit lässt quasi neue Einlagen in den Banken entstehen und wenn der Kredit getilgt wird, wird das Geld wieder zurückgenommen sozusagen. Aber dafür sind dann auch die Schulden weg. Insofern, ja, wenn Sie in Bilanzen denken würden, sozusagen ist es erst eine Bilanzverlängerung. Sie haben quasi mehr Geld, aber auch mehr Schulden.
Ja.
Und wenn Sie zurückzahlen, haben Sie halt weniger Geld, aber auch weniger Schulden. Und normalerweise ist es so, dass grob der wirtschaftliche Zyklus korreliert damit. Das heißt also, in Zeiten, wo halt viele Menschen sich verschulden, existiert dann auch sehr viel Geld. Das fließt durch durch die Wirtschaft. Normalerweise nehmen sie einen Kredit ja nur auf, um etwas zu kaufen, ja, weil es kostet ja einen Zins. Also wenn ich mir Geld leihe und ich lasse das nur liegen, dann kostet mich das was, aber ich kriege nichts dafür. Mhm. Also deswegen halt die Einkommen korrelieren stark mit der Verschuldung. Und deswegen hatten wir quasi, als die Iren und die Spanier sich hoch verschuldet haben, um die Häuser dort zu bauen und sich zu verkaufen zu immer höheren Preisen, deswegen lief die Eurozone als Wirtschaft gut, mhm, in diesem Zeitpunkt. Und natürlich dann, als irgendwann das nicht mehr funktioniert hatte, sind wir in die Krise geschlittert, in der ganzen Eurozone.
Also das war eine Immobilienblase. Was war das eigentlich 1929? Da gab es ja auch ein dunkles Jahr mit enormen Auswirkungen bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, als Brandbeschleuniger.
Genau, war das auch Immobilienblase? Ja, das war beides. Das war sogar eine Immobilienblase, die größte Amerikas bis zu dem Zeitpunkt und dann auch noch gleichzeitig die größte Aktienblase bis zu dem Zeitpunkt. Das ist genau das ungefähr als Rezept, was dann auch Japan durchgemacht hat Anfang der 90er. Die hatten halt auch eine Blase im Immobilienmarkt und eine Aktienmarktblase. Mhm. Und wenn dann natürlich die Leute anfangen, ihr Geld einzusetzen für die Schuldentilgung und es nicht mehr ausgeben für Essen gehen oder für Konsum, anderen Konsum, dann sinkt natürlich überall die Einkommen und dann sinkt auch das Bruttoinlandsprodukt, weil die Unternehmen die Produkte einfach nicht mehr absetzen können.
Ja. Und, ja. Warum hat man denn aus 1929 kurz gelernt und dann wieder das, was man gelernt hat, aufgehoben? Es gab ja damals den Glass-Steagall Act, den Sie vielleicht kurz erklären können, der ja unter Clinton, wenn ich mich recht erinnere, wieder aufgehoben wurde. Warum hat man das gemacht?
Ja, also der Glass-Steagall Act trennt quasi Banken in Konsumentenbanken und Investmentbanken. Die Investmentbanken besorgen sich das Kapital, also besorgen sich quasi Einlagen von den Reichen, die dann aber auch wissen, dass wenn die Investmentbank das Geld verspekuliert, dass das Geld dann weg ist.
Das sind andere auch Konditionen, nachdem man das Geld an A und B verleiht. Das sind andere Bedingungen, die da...
Genau, das heißt, sie bekommen höheren Zins, weil mehr Risiko dabei ist. Dafür ist ein Verlustrisiko da. Mhm. Und die Konsumentenbanken, die waren so angelegt, dass das für die normalen Menschen ist quasi, also nicht die Superreichen oder Reichen, die halt deutlich unter einer Million Dollar anlegen. Die meisten Hedgefonds beispielsweise sammeln ab einer Million Dollar ein. Und deswegen hat man halt gesagt, die kleinen Institute für die Konsumentenbanken werden quasi auch mit einer staatlichen Einlagensicherung bedacht, dass die Leute halt nicht Angst haben müssten, dass in der nächsten Krise wieder die ganzen Banken quasi das Zeitliche segnen und dann es zum Bankrun kommt. Das heißt, die Leute rennen zur Bank, weil sie Angst haben, dass sie ihr Geld nicht mehr abheben können. Und das war auch in der großen Depression ein Problem, aber man hat daraus gelernt. Das heißt, also in dieser Krise hat man das weitestgehend verhindert. Insofern, immerhin hat man diesen Fehler aus der Vergangenheit schon mal nicht gemacht.
Okay, man hat damals das Trennbankensystem eingeführt. Wie lange galt denn dieses Trennbankensystem?
Naja, ich würde mal behaupten, das wurde zwar de facto aufgehoben unter Bill Clinton, aber das war eigentlich schon vorher so, dass das nicht mehr de facto galt. Das heißt also, als beispielsweise die Deutsche Bank in den 90er Jahren auch nach Amerika gegangen ist, die Deutsche Bank ist eine Universalbank. Wir haben kein Trennbankensystem in Deutschland. Die Deutsche Bank hat Konsumentenbankenfunktionen, das heißt also, sie hat Millionen von Kunden.
Mhm. Und sie große hat Geschäft,
und sie hat natürlich Mergers and Acquisitions, sie hat Spekulationen auf eigene Kosten und sie verkauft natürlich auch Finanzprodukte quasi weiter mit entsprechenden auch Auswirkungen letztendlich. Also die Deutsche Bank ist ja gerade bekannt, die sucht gerade nach einem neuen Geschäftsmodell. Aber klar, wenn jetzt die New Yorker Banken konkurrieren mit einer deutschen Universalbank, die im Haus alles machen können, da haben die natürlich versucht, die Regulierung auch in den USA auszuweichen mit dem Hinweis auf die Konkurrenz aus Deutschland, die halt auch nicht so reguliert ist. Mhm. Und das, also ich würde sagen, Anfang der 80er hat die Deregulierung eingesetzt mit Reagan und Thatcher jeweils in London und New York, also in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Und dann ist das sozusagen ja bis Ende der 90er dann komplett beseitigt worden letztendlich an Regulierung.
Dass dieser Finanzsektor diese Macht bekommen hat und einen riesigen Strudeleffekt erzeugt hat, der irgendwo in einem schwarzen Loch dann plötzlich große Teile der normalen Wirtschaft erfasst hat, hat der auch mit dem Ende des Kalten Krieges zu tun, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Warum?
Ja, ich würde mal vermuten, das ist natürlich jetzt ein politökonomischer Punkt, ich bin da kein Experte, aber ich würde sagen, der Punkt klingt soweit logisch. Solange es quasi den Kalten Krieg gab, durfte die Ungleichheit der Einkommen nicht zu hoch sein in den westlichen Ländern, weil die ja quasi im Systemwettbewerb standen. Mhm. Und man musste ja quasi beispielsweise der DDR zeigen, halt wie hier bei uns sind wir alle reich und wir haben keine große Ungleichheit. Das heißt, selbst unsere Armen sind noch reicher als bei euch sozusagen die Mittelklasse. Das hat wahrscheinlich für politischen Druck gesorgt, dass quasi die Umverteilung halbwegs, skandinavisch ausfällt, mehr oder weniger. Ja. Also es gab halt auch natürlich diese Effekte durch den Aufstieg der Mittelklasse, die natürlich auch den Konsum nach oben getrieben haben. Viele Unternehmen haben davon profitiert, Volkswagen beispielsweise, die Automobilbranche, die immer mehr Autos verkauft haben. Da gab es halt einen Konsens, dass das gut ist, wenn die deutsche Mittelklasse mehr Einkommen hat.
Das war ein politisches Signal an die Gegenseite.
Genau.
Ja. Und das so wird es gemacht.
Genau, und als es sozusagen dann auch noch funktioniert hat und auch die Gewinne der Unternehmen hoch waren, hat sozusagen keiner sich dagegen aufgelehnt. Mhm. Und erst in den 70er Jahren mit der aufsteigenden Inflation, wahrscheinlich ausgelöst hauptsächlich durch den Erdölschock, durch die Kriege halt auch im Nahen Osten und dadurch, dass ja die Preise für Erdöl hochgingen und sich das sozusagen durch die Wirtschaft immer weiter hochgefressen hatte, dadurch brach der Konsens so ein bisschen auf. Die Unternehmensgewinne sind gesunken und dann haben die Unternehmen anscheinend überlegt, dass wenn die Löhne niedriger wären, dass sie dann höhere Gewinne hätten. Mhm. Und das ist sozusagen jetzt seit spätestens seit den 80er Jahren ist das eigentlich das Paradigma in der Wirtschaftspolitik, quasi Löhne zu senken, Gewinne zu steigern, weil man denkt, dass so die Investitionen steigen und mit höheren Investitionen steigt auch die Produktivität und dann haben wir Wirtschaftswachstum. Das ist ganz klassisch Adam Smith sozusagen. Mhm. Und das ist aber an Grenzen gestoßen.
Wenn Sie von Adam Smith sprechen, der spricht ja auch mal von der unsichtbaren Hand. Sie sagen, das beruht auf der Theorie, dass es freie Märkte gibt. In Ihrem Buch habe ich auch den Satz gefunden, freie Märkte hätte es so nie gegeben. In allen, alle Staaten würden immer wieder massiv in den Markt eingreifen, um zu korrigieren. Können Sie das erklären? Wer greift da wo ein und warum, wenn es doch ein freier Markt ist?
Okay, also beispielsweise, Sie brauchen auf jeden Fall ein Eigentumsrecht, was man durchsetzen kann. Also wenn Sie kein Eigentum haben, können Sie auch nichts verkaufen, weil sonst einfach das Recht des Stärkeren herrscht und Ihnen was entrissen wird. Mhm. Gleichzeitig auch haben wir halt staatliches Geld. Ja, also ein staatliches Monopol auf Geld heißt natürlich auch, dass wir hier einen ganz großen Eingriff haben. Das heißt also, man erlaubt Banken nicht, Geld zu schöpfen, was sozusagen dann nicht konvertibel ist in staatliches Geld. Also jede Bank verspricht, dass sie quasi Euros in Münzen auszahlt und in Scheinen. Ja. Da lässt man auch keinen Wettbewerb zu, gerade auch aus den Erfahrungen des 19. Jahrhunderts. Viele Banken haben sehr viele Kredite vergeben, konnten dann aber nicht alle Kredite wieder zurückgezahlt bekommen und sind dann entsprechend bankrott gegangen, mit entsprechenden fatalen Wirkungen auch für den Rest der Wirtschaft. Das hat man quasi dann behoben durch Einführung von staatlichem Geld und auch die Zentralbank. Also wenn sozusagen der Markt immer recht hätte und der Markt immer zu Vollbeschäftigung führen würde, warum senkt dann die EZB in schlechten Zeiten die Zinsen? Naja, die versucht natürlich die Investitionen anzukurbeln, aber das heißt ja quasi, dass der Markt an sich sozusagen nicht in der Lage ist, die Nachfrage auf ein Niveau zu treiben, wo die Beschäftigung in die richtige Richtung geht, nämlich Richtung Vollbeschäftigung. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch den Überschwang, also wenn die Kreditschöpfung zu hoch ist, wie beispielsweise 2006 und wir in der Eurozone höhere Inflationsrate haben, als wir eigentlich wollen, dann wird die EZB den Zins erhöhen, hat sie auch getan. Insofern, da sieht man ganz deutlich, dass die staatlichen Eingriffe notwendig sind und das ist eigentlich auch bei den Ökonomen zumindest hinter vorgehaltener Hand unumstritten, mhm. dass der freie Markt an sich keine Vollbeschäftigung garantiert.
Lassen Sie uns mal auf das Grundproblem des Euro kommen, dann sind wir nochmal bei Bretton Woods. Bretton Woods 45, damals hat man sich getroffen, kann man vielleicht dazu sagen, wir hatten ja auch schon Kollegen, die darüber gesprochen haben, das was später im Bretton Woods Vertrag drin stand, da ging es ja auch um die Kunstwährung, dass die ersetzt wurde, weil stand mehr Gold/Dollar, da wurde ja der Dollar später eingefügt, das ist eine andere Geschichte, aber Bretton Woods hatte gesorgt, dass die unterschiedlichen Währungen, angedockt an die unterschiedlichen Volkswirtschaften, die eben unterschiedlich sind, dass man die synchron bekommt, dass man das irgendwie hinbekommt, dass das nicht aus einem um die Ohren fliegt. Das wurde ja aufgegeben 1971 mhm. durch Nixon. Dafür gab es ja auch einen Grund. Warum hat er das getan?
Nee, ich denke, dass der Grund war, dass die Amerikaner sehr hohe Staatsausgaben hatten. Dadurch waren die anderen Länder gezwungen, quasi die Exporte in die USA zu steigern, weil die Wirtschaft sich dort stark expansiv bewegt hat. Natürlich haben dann Länder wie Frankreich haben halt entsprechend dann Dollars bekommen und irgendwann hat der französische Präsident gesagt, naja, also so viel Exporte, wie wir in die USA haben, irgendwann werden wir mal anfangen und die Dollars umtauschen in Gold, weil wir glauben, ihr habt eventuell gar nicht mehr so viel Gold, dass das sozusagen noch hinkommt.
Mhm. Ihr bezahlt uns immer mit Papier, wollen wir doch mal richtige...
Genau, und damals hat man ja noch geglaubt, dass diese Golddeckung fundamental ist und das hat mehr oder weniger dazu geführt, dass dann der Nixon gezwungen war, das Goldfenster zu schließen und diese Konvertibilität von US-Dollar in Gold zu beenden.
Weil sie wirklich das Gold nicht hatten?
Ja, aber, ja,
wenn alle das getan hätten, so viel Gold hatten sie ja gar nicht.
Genau, das war der Grund. Und natürlich haben viele Fachleute vorher auch gesagt, wenn du das machst, dann begeben wir uns quasi in Gewässer, die noch niemand betreten hat. Aber es ist eigentlich nicht groß, was passiert. Mhm. Also die Inflationsraten waren natürlich ein bisschen höher, aber das war der Grund darin lag im Erdöl. Und natürlich auch weiterhin noch in der Kriegsproduktion der USA im Vietnamkrieg. Aber ansonsten ist eigentlich nichts groß kaputt gegangen und das hat halt viele Experten überrascht. Deswegen würde ich halt sagen, also nochmal auf die Frage zurückzukommen, seit wann haben wir denn wirklich modernes Geld? Also richtig modernes Geld, wo ganz offen klar ist, dass wir keine Deckung mehr haben durch irgendwas, nicht durch Immobilien, nicht durch Gold. Das ist also seit 1971 grob der Fall.
Was ist Ihrer Meinung nach das Grundproblem beim Euro? Warum funktioniert der Euro in der Eurozone nicht?
Ja, die ersten Ideen, als man gedacht hat, wir wollen eine europäische Währung haben, da war immer eine Zentralbank im Gespräch und dann hieß es aber auch immer, wir brauchen noch ein europäisches Finanzministerium. Warum brauchen wir das? Naja, also wenn wir irgendwo ein Problem haben mit der Nachfrage, das heißt also, wenn quasi die Geldschöpfung im privaten Bereich nicht hoch genug ist, also quasi die Investitionen, die privaten lahmen, dann kann es halt sein, dass wir Arbeitslosigkeit haben und diese Arbeitslosigkeit kann man dann eigentlich nur noch durch staatliche Ausgabenerhöhungen beseitigen. Und dadurch hatte man halt dann deutlich auch vor Augen, dass man diese Fiskalinstitutionen dazu braucht. Und in den 90er Jahren, als der Euro dann geplant wurde, weil die Franzosen mehr oder weniger auch darauf bestanden haben, wohl, dass es einen Euro geben soll, um sozusagen das starke Deutschland, das starke geeinte Deutschland ein bisschen einzufrieden.
Ja, ja.
Genau, da hat man dann mehr oder weniger gesagt, naja, eigentlich haben wir jetzt gelernt durch den Zusammenbruch des Kommunismus, dass der Kapitalismus quasi gesiegt hatte, also quasi Märkte ohne Regulierung. Das heißt also auch dieser fiskalpolitische Teil, den brauchen wir nicht, weil die Märkte an sich, wenn sie frei funktionieren, am besten sind für die Gesellschaft. Mhm. Und ich denke, das war quasi, da hat man quasi dem Markt zu viel zugemutet. Also Märkte können einige Dinge, also gerade dieser Bereich der privaten Investitionen, die zu Innovationen führen, zu Produktivitätserhöhungen und zu schönen Produkten, die man kaufen kann, das ist positiv, aber ich glaube, man erwartet zu viel, wenn man glaubt sozusagen, dass die Unternehmen immer genau so viel investieren, dass wir Vollbeschäftigung haben. Mhm. Da gibt es keinen Mechanismus und die Unternehmerinnen und Unternehmer sind ja nicht tätig zur Gemeinwohlsteigerung, sondern die wollen Profite machen.
Mhm. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass die vor allem gucken, dass sie verkaufen. Das ist eher, sage ich jetzt mal, böshaft Gier getrieben und nach rein, was kann ich verkaufen, während ein Staat ja auch soziale Aufgaben hat.
Genau,
das heißt, hat die Wirtschaft eben nicht. Oder das sollte sie eigentlich auch haben. Da sind wir bei der Gemeinwohlökonomie, aber so war sie damals nicht angelegt. Ich hoffe, das ändert sich langsam. War das der grundsätzliche Denkfehler, dass man hier jemanden braucht, der sagt dazu, der Staat ist für die Menschen da, die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht umgedreht?
Ja, ich denke schon. Also die amerikanischen Ökonomen waren ja auch sehr kritisch und haben halt gesagt, das, was ihr da macht, das funktioniert nicht, weil ihr diese fiskalische Komponente nicht habt. Gut, im Nachhinein sind wir natürlich alle jetzt schlauer geworden. Das war schon ein ganz gutes Argument. Also das halt in Zeiten schwacher Nachfrage, also wenn jetzt auch noch die Troika dann hingeht und sagt, ihr habt eine wirtschaftliche schwache Nachfrage, deswegen habt ihr wenig Steuereinnahmen und jetzt müsst ihr eure Staatsausgaben auch noch reduzieren, das ist extrem kontraproduktiv. Also das ist quasi.
Genau, das passiert ja in Griechenland.
Genau, und das passiert auch, oder passierte auch in Spanien und Portugal. Die Portugiesen haben das jetzt umgedreht mit ihrer neuen linken Regierung, geben jetzt mehr Geld aus und da haben sie jetzt auch wieder Wachstum. Es ist ja klar, wenn also ich bearbeite zum Beispiel für die Hochschule in Sachsen, also an der TU Chemnitz, und wenn die jetzt zum Beispiel mich nicht mehr beschäftigen würden, dann hätte ich weniger Geld. Ja, das heißt also, danach würde ich auch weniger ausgeben. Und das wäre ja quasi dann, also wie soll das quasi expansiv auf die Wirtschaft wirken, wenn man mir weniger Geld gibt? Mhm. Oder jemandem anders, der für den Staat arbeitet, ja. Oder halt Unternehmen. Der Staat kann ja auch Unternehmen direkt bezahlen. Also was man sozusagen mit dem Staat dann macht, das ist ja gerade die politische Frage halt. Mhm.
Weil Sie gerade von der Uni in Chemnitz gesprochen haben, Sie sind ja bei verschiedenen Universitäten tätig. Bringen Sie die noch alle zusammen?
Ja, doch, klar.
Also Uni Oldenburg, da war der Anfang.
Ne? Genau, Uni Oldenburg, da habe ich promoviert und war dann wissenschaftlicher Mitarbeiter auch. Da habe ich meine ersten Lehrveranstaltungen gehalten, das wäre sehr nett. Dann war ich an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin als Gastdozent, das war auch sehr schön. Bin dann kurz als Vertretungsprofessor nochmal an die Freie Universität Berlin gewechselt und habe lateinamerikanische Makroökonomie gemacht dort als Schwerpunkt. Und danach bin ich zurückgewechselt an die HWR Berlin und dann wieder ans Bard College Berlin. Dort hatte ich einen Zweijahresvertrag und als der ausgelaufen ist, bin ich dann jetzt nach Chemnitz gegangen an die Technische Universität und vertrete dort auch eine Professur in Makroökonomie.
Sie sind ja auch in Ihrer Ausbildung sehr viel unterwegs gewesen. Raten Sie das eigentlich Volkswirten, dass Sie mal auch ins Ausland gehen und gucken, wie das da so läuft? Also dass Sie einfach mal einen direkten Bezug haben zu der Wirtschaft, also zur Basis, zur Straße?
Absolut. Ich habe halt selber in Göttingen studiert und hatte Entwicklungsökonomie als Schwerpunkt und habe dann angefangen, Spanisch zu lernen, damit ich Lateinamerika verstehen kann. Die wirtschaftlichen Probleme, die gerade Entwicklungsländer haben, sind oft ganz anders als die wir haben. Nur mal als Beispiel, bevor es jetzt mit Griechenland losging, war uns gar nicht klar, dass die Steuereinziehung eigentlich ein wichtiger Punkt ist. Ja, also das heißt, wenn Sie quasi kein vernünftiges Steuersystem haben, können Sie als Staat eigentlich auch kein Geld ausgeben, weil das Geld quasi ewig zirkuliert. Das heißt also, wenn niemand jemals Steuern zahlt und Sie geben als Staat sozusagen Geld in den Kreislauf, indem Sie irgendwas kaufen, ja, sagen wir 1 Million Belize-Dollar in Belize, in dem kleinen zentralamerikanischen Land und das fluktuiert sozusagen, das wird immer weitergereicht, da kaufen Leute irgendwelche Sachen mit, dann wird es wahrscheinlich irgendwann inflationär wirken. Das heißt also, sie müssen das Geld auch wieder aus dem System ziehen. Das heißt also, Steuern haben eigentlich die Aufgabe, die Kaufkraft des privaten Sektors wieder zu vermindern, damit wir halt keine erhöhten Inflationsraten haben.
Und damit Geld und Angebot an Waren, damit es eben im Einklang ist. Das ist das Steuerungsinstrument des Staates.
Genau, das heißt also, wenn wenn der Staat quasi, der Staat hat ja erstmal nichts produziert, aber er kauft Sachen. Das heißt also, wenn der Staat was kauft, müsste er eigentlich die gleiche Menge an Kaufkraft aus dem System ziehen, sonst gibt es Inflation. Ja, also nur mal etwas angenommen naiv, also angenommen, die deutsche Bundesregierung möchte neue Autos haben, vielleicht irgendwelche Elektroautos von den deutschen Automobilherstellern, dann kauft sie die quasi mit Euros. Aber dann muss sie eigentlich die Nachfrage nach Elektroautos noch ein bisschen reduzieren, weil ansonsten würden natürlich auch Privatleute diese Autos haben wollen und dann würden sich sozusagen die Regierung und die Privatleute würden den Preis hochbieten. Mhm. Und das würde dann halt entsprechend zu Inflation führen, wenn auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann höhere Löhne fordern und so weiter.
Sie schreiben, dass Schulden nichts Schlechtes sind, sondern ich nenne es mal, Schulden sind wichtig, um einen Geldkreislauf überhaupt in Gang zu bringen. Ich nenne es mal Adrenalin. Adrenalin ist im Körper wichtig, wird aber dosiert ausgeschüttet und nicht immer wieder, sonst kriegt man Probleme. So muss man Schulden verstehen. Mhm. Schulden haben im Moment ein ganz schlechtes Image. Warum ist es bei Ihnen so, dass Sie sagen, nee, Schulden sind notwendig. Ohne Schulden geht es überhaupt gar nicht in einem Geldsystem. Können Sie mal Ihre Sicht erklären? Was sind Schulden Ihrer Meinung nach?
Ja, ich müsste ein bisschen weiter ausholen. Vielleicht in 2 Minuten Zeit.
Ja, viel Zeit.
Okay. Also ganz grob, im Kapitalismus haben wir halt Firmen, die wollen Profite machen. Und wenn Firmen Profite machen wollen, heißt das, dass ihre Einnahmen über den Ausgaben liegen. So, das heißt aber, wenn wir ein Geldsystem haben, wo von einem Sektor sozusagen die Einnahmen immer über den Ausgaben liegen, dann brauchen wir auch einen anderen Sektor, wo die Ausgaben über den Einnahmen liegen. Also sprich, wenn ich Netto-Sparer bin, das heißt also die Ersparnisse der Unternehmen nennen wir ja Profit, dann muss es irgendeinen anderen Sektor geben, der sich netto verschuldet. So, und das ist das Hauptdilemma in Anführungsstrichen. Ja, das heißt also, wir brauchen halt irgendjemanden in der Ökonomie, der sich verschuldet, Geld ins System gibt. Das heißt also, wenn ich Geld habe zusätzlich, dann kann ich das ausgeben. Nur dann entstehen halt auch letztendlich, dann entsteht Produktion, die verkauft wird und dann wird mehr produziert.
Nachfrage.
Ja. Nachfrage, genau. Und dann sind die Unternehmen auch glücklich und produzieren dann auch mehr, weiten die Nachfrage aus etc. Aber es muss in dem System halt irgendjemanden geben, der sozusagen langfristig gesehen mehr Geld reinschießt, als er rauszieht.
Mhm. Wer soll das sein?
So, und wenn wir jetzt quasi die Weltwirtschaft betrachten, dann gibt es ja nur noch eine Antwort. Das heißt, wir haben quasi den privaten Sektor, Haushalte und Unternehmen und wir haben den staatlichen Sektor und wir haben natürlich staatliche Defizite. Das heißt also quasi die Möglichkeit der Ersparnis für die Haushalte und auch für die Unternehmen, die wird eigentlich erzeugt in der Weltwirtschaft durch die staatlichen Defizite. Ja, ohne die geht's nicht. Das heißt also, diese staatlichen Defizite, die wir haben, historisch gesehen, eigentlich immer so um die 3%. Also Überschüsse haben wir fast nie. Warum nicht? Naja, weil der Staat halt Geld ausgibt und über Steuern weniger einzieht. Hauptsächlich deswegen auch, weil halt die Leute einen Teil von den staatlichen Ausgaben sparen. Mhm. Und diese Ersparnis sozusagen des privaten Sektors basiert auf der Verschuldung des Staates.
Das heißt, der Staat schiebt immer so ein bisschen an, damit da Bewegung ist und keine Arbeitslosigkeit entsteht.
Genau,
der korrigiert
genau.
Immer, wie ist, was ist da gerade und da muss ich ein bisschen anschieben. Mhm. Also wenn Sie sich das wie eine Wirtschaft in die Landschaft vorstellen und das ist ein Elektromotor, da muss ich mal ein bisschen mit Gas geben und dann kann ich wieder laufen lassen. Das ist das, was der Staat tut.
Genau, und es gibt noch einen kleinen extra Elektromotor. Das heißt also, wenn die privaten Investitionen anspringen, dann kann der Staat sich ein bisschen zurücklehnen und halt sagen, okay, jetzt wo quasi die Kreditschöpfung im privaten Sektor wieder angesprungen ist und dadurch noch mehr Geld ins System kommt und mehr Einkommen entstehen, dann kann ich halt wieder ein bisschen lockerer werden halt.
Also das ist, damit ist man nicht fertig, man liegt quasi ständig auf der Lauer und macht eine Analyse.
Genau.
Würden Sie das so sagen?
Genau. Wir haben Konjunkturzyklen, es ist immer ein Auf und Ab.
Das ist die Aufgabe des Staates. Das heißt, der Staat hat sogar wenn der Staat nicht Schulden macht, nicht kauft in Zeiten, wo er es machen müsste, dann macht er was falsch. Dann übernimmt er nicht seine Aufgabe eigentlich.
Genau. Das heißt also, die Aufgabe des Staates, das ist natürlich jetzt so ein bisschen normativ. Also wenn wir halt sagen, wir wollen keine Arbeitslosigkeit haben oder wir wollen die Arbeitslosigkeit gering halten, weil das halt ein soziales Übel ist und auch politisch gesehen Instabilität erzeugt, dann sozusagen, wenn man dieser Meinung ist, dann müsste man den Staat halt so einsetzen, dass der quasi antizyklische Ausgaben tätigt. Also wenn die privaten Leute oder die privaten Unternehmen halt weniger Geld ausgeben, dass der Staat dann einspringt, ein bisschen mehr ausgibt. Mhm. Das würde funktional gesehen halt zu einer Verbesserung sozusagen des Gemeinwohls führen. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass Arbeitslosigkeit nicht schlecht ist und dass die Leute dann halt was anderes machen können, dann wäre natürlich auch diese ganze Argumentation hinfällig. Also,
verstehen Sie die deutsche Wirtschaftspolitik gerade im Hinblick auf das, was in Europa passiert?
Ja, ich denke, es gewinnen halt einige wenige. Wenn die deutsche Wirtschaft halt sagt, wir exportieren halt viel, gleichzeitig haben wir keinen großen Lohndruck, das ist natürlich für die schon eine relativ praktische Situation. Wenn man dann darauf hinweist, dass die deutschen Exportüberschüsse zu hoch sind,
Macron
dann,
macht das.
Genau, dann sagen die halt immer, naja, aber man kann die Exporte ja nicht reduzieren, also dass wir so wettbewerbsfähig sind und so erfolgreich sind, dafür können wir ja nichts.
Weil unsere Produkte sind einfach so gut.
Genau, das
stimmt so jetzt nicht unbedingt.
Ja, kann
sie sind schon gut, aber sie sind auch günstig.
Genau. Aber das Problem ist eigentlich, unsere Importe müssten höher sein. Und die Importe sind nicht höher, weil ja, die Löhne nicht so hoch sind. Also das heißt, das schwache Lohnwachstum hat quasi unsere Importe reduziert. Und dadurch sind quasi die Unternehmen auch gezwungen gewesen, ins Ausland zu exportieren, weil die Kaufkraft von unserer Mittelklasse in Anführungsstrichen dann nicht mehr ausreicht.
Auch der Binnenmarkt stagniert.
Genau, der Binnenmarkt stagniert und dann wird halt ins Ausland verkauft. Insofern, die Ausländer sozusagen dürfen gerne Schulden machen und deutsche Produkte kaufen, aber die Deutschen dürfen es nicht.
Sie zeigen in Ihrem Buch auch, dass es korreliert. Also das, was man dem Ausland vorwirft, dass sie so verschuldet sind, das ist notwendig, um unsere Produkte nachzufragen. Das wissen wir.
Ja.
Also wenn die Schulden nicht hätten, dann hätten wir nicht die Beschäftigung, die wir haben. Und dann wären bei uns, auch wenn sie ungerecht verteilt sind, die Vermögen nicht da, wo sie wären.
Genau, das heißt also, wenn die Exportindustrie, beispielsweise die Automobilindustrie, exportiert vor der Krise halt viel nach Spanien. Die Spanier bezahlen das ganz normal mit Euros, mit einer Maestro-Karte von ihrer Bank.
Ja.
Und wo kommt dieses Geld her? Naja, das kommt halt letztendlich über Kredite. Das heißt also, weil sich die spanischen Haushalte sehr hoch verschuldet haben, hatten die ziemlich viel von diesem Giralgeld und damit können sie sich deutsche Produkte kaufen.
Ich möchte mal auf die Steuerung kommen, bevor es die Eurozone gab, so wie sie jetzt eben da ist, aber vielleicht nicht mehr so lange. Sie glauben ja eh nicht mehr daran, dass es so lange funktioniert. Wir haben in Europa sehr unterschiedliche Länder. Jeder, der mal unterwegs war, wird feststellen, dass es doch erhebliche Unterschiede gibt zwischen Holland, Spanien, Griechenland und Italien. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Das finden wir ja gut, diese Pizzateppich nenne ich das jetzt mal. Aber die Volkswirtschaften sind auch andere. Und damit man das synchron bekommen hat, konnte man die Währung untereinander aufwerten, um das synchron zu bekommen. Jetzt hat man das durch die Einführung des Euro beendet, weil alle eine gemeinsame Währung haben. Das heißt, wenn ich an dieser Euro-Schraube drehe, dann ist es eben für alle gleich schlecht, gleich gut und nicht anders wie damals Lira gegen Front, die D-Mark. Das heißt, die Korrektur heute untereinander findet statt, indem man Löhne senkt. Man macht das an der Lohnschraube.
Ja.
Wer hat sich das denn ausgedacht? Weil die Löhne gehen dann immer nach unten, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Ja, ich vermute mal, dass quasi den Ökonomen und Ökonomen gar nicht bekannt war, was der Euro für Auswirkungen haben wird.
Da möchte ich kurz einhaken. Wie kann das sein, dass den Ökonomen nicht bekannt ist, welche Auswirkungen der Euro hat? Ich meine, es geht um Geld, das ist ihr Fachgebiet.
Ich glaube, die wurden einfach überrumpelt. Also es haben sich halt Kollegen beschwert. Ich glaube, Paul de Grauwe war das, also auch ein sehr bekannter Ökonom, auch eher ein konservativer Ökonom vielleicht. Der hat gesagt, er wäre nach Brüssel gefahren in den 90er Jahren, Anfang der 90er, hätte gesagt, der Euro funktioniert so nicht, wenn sie ihr nur eine Zentralbank habt, weil ihr dann ein deflationäres System habt. Und er hat gesagt, die hätten nicht darauf geantwortet mit Argumenten, sondern die haben ihn danach einfach nie wieder eingeladen. Ja, also gut, es ist einfach auch, der politische Wille war einfach da in Brüssel Anfang der 90er. Es sollte dieser Euro kommen. Ja, also Frankreich hat anscheinend wohl auch gesagt, wenn ihr Wiedervereinigung haben wollt, brauchen
müsst
wir den
Euro. Okay.
So, und dann haben quasi die Deutschen gesagt, okay, wir machen jetzt den Euro wegen der Franzosen. Die Franzosen haben gesagt, wir machen das jetzt, weil wir es für sinnvoll halten. Und dann hat eigentlich keiner mehr sozusagen gefragt, ob das sinnvoll ist, sondern es war quasi politisch gesehen, war das quasi vollzogen.
Die Stimmung muss man auch mal sagen, die Mauer umgefallen, der Kalte Krieg war zu Ende, es war euphorisch. Das war so die Grundstimmung.
Und da hat man halt gedacht, dass man Europa noch weiter voranbringt und dann in der Globalisierung Europa abschottet vor den Finanzmärkten. Also ich nehme mal einfach an, dass die Leute für sich, war das alles schlüssig, es war quasi nur auf Theorie aufgebaut, die nicht hingehauen hat.
Mhm.
Ja, und deswegen, also tue ich mich halt schwer. Es ist sicherlich, der Euro ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass die Exportindustrie oder ähnliche Spieler sozusagen mit Absicht versucht haben, das so zu machen, wie es ist. Auch die Austeritätspolitik beispielsweise steht ja nirgendwo in irgendwelchen Verträgen. Also, dass man quasi in der Krise dann die Staatsausgaben in Griechenland senkt und die staatlichen Gehälter kürzt, das ist spontan von der Politik beschlossen worden.
Mhm.
Das hat kein Ökonom vorher gesagt, dass das der Anpassungsmechanismus wäre.
Mhm.
Also da muss man auch der Politik, glaube ich, nochmal sehr deutlich sagen, dass sie in der Krise ziemlich viele falsche Entscheidungen getroffen haben.
Herr Inz, was raten Sie denn eigentlich den Ökonomen, die für den Euro zuständig sind? Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, die ist ganz oben an der Spitze, haben wenig Ahnung davon, was passiert, wenn ganz viele dasselbe tun. Also Ihr Bild vom Schiff können Sie ja nochmal bringen. Was raten Sie diesen Leuten? Mal einen Abstand zu nehmen von diesem Schiff? Wie arbeiten die im Moment?
Ja, also momentan ist es halt so, dass die Leute ziemlich stark getrieben sind und alle bewegen sich immer in eine Richtung. Das heißt, also wenn sie ein Schiff haben und es kriegt so ein bisschen Schlagseite, dann laufen die Leute in aller Panik auf die andere Seite und dann kennt er das Schiff sozusagen auf die andere.
Es kommt eine Riesendynamik, also das Gegenteil von dem, was man möchte.
Genau, das heißt also, es ist ein bisschen kopflos und vielleicht was Mario Draghi sagt, schon auch seit über einem Jahr, der beendet eigentlich jede Rede, beendet er mit dem Satz, die europäische Fiskalpolitik muss expansiver werden.
Was heißt das?
Das heißt, also das Problem in der Eurozone ist, dass man bei jeglicher Krise anfängt, die Löhne zu kürzen und die Staatsausgaben zu senken. So, und wenn das ein Land macht, dann ist es ja okay, aber wenn das alle gleichzeitig machen, dann haben wir natürlich Ausgabensenkungen auf breiter Front, die Nachfrage fällt und die
Arbeitslosigkeit geht nach oben.
Ja. Genau, und das ist sozusagen auch diese Metapher dann mit dem Boot. Ja, also wenn einer das macht und die anderen verhalten sich aber normal, dann kann das Boot das aushalten, aber wenn es überall passiert, dann kennt er das Schiff. Und wir haben jetzt Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich von über 25% jahrelang, in Spanien irgendwie bei immer noch 30, fast 40%, in einigen Regionen, auch in Griechenland sehr hoch. Was erzählen wir denn diesen jungen Leuten? Also das sind die Hauptgeschädigten der Krise. Die haben keine Immobilien gekauft, aber die haben seit 10 Jahren keinen Job.
Und wohnen bei Mutti?
Wohnen bei Mutti und bekommen wahrscheinlich auch keinen mehr. Haben immer höhere Studiengebühren zu zahlen, falls sie meinen, sie könnten mit Bildung da irgendwie rauskommen. Also wir schaffen da eine verlorene Generation und die wird wahrscheinlich spätestens gegen Europa aufstehen und sagen, EU war vielleicht mal gut gemeint, aber das, was uns sozusagen in der Realität begegnet, ist, dass wir alleine gelassen werden.
Und das sehen wir natürlich auch beim politischen Teil dieses Buches. Das Buch ist ja relativ dünn. Es kann man an einem Nachmittag durchlesen mit 200 Seiten. Es finden sehr viele Dinge statt, die Sachkenntnis voraussetzen, die auch mit Mathematik zu tun haben. Also von da ist es staubtrocken. Aber ich finde gerade den politischen Teil auch sehr interessant, weil Sie gerade von den verlorenen Generationen sprechen. Das hat natürlich politisch Folgen, die wir alle nicht gut finden. Vor allem nicht mit dem Wissen, was in Deutschland und in Europa auch schon mal unter rechten Regierungen möglich war. Stichwort Macron. Macron muss liefern, sagen Sie, sonst kommt Le Pen. Was muss er denn liefern?
Naja, also die Arbeitslosigkeit in Frankreich ist zu hoch und wenn die Franzosen ihre Löhne auf das Niveau bringen würden, mit dem sie dann wettbewerbsfähig wären gegenüber den Deutschen, naja, also wenn ich die Löhne senke in Frankreich um 20%, senke ich auch die Nachfrage um 20%. Das heißt also, dann müsste die Produktion wahrscheinlich auch um etwa 20% fallen. Das wird nicht funktionieren. Also das würde dazu führen, dass also A, müssten die Löhne sinken natürlich, dann steigt die Arbeitslosigkeit. Und dann müssen sozusagen die französischen Haushalte quasi ihre Schuldenlast, also quasi Immobilienkredite etc., die müssen sie dann tragen.
Von dem weniger Geld, was sie dann haben?
Genau, haben weniger Einkommen und viel mehr von diesen Leuten sind arbeitslos. Also das heißt, eine solche Anpassungsstrategie würde zur nächsten Finanzkrise führen. Und diese Finanzkrise sehen wir auch schon in Zeitlupe in Italien. Da haben wir das gleiche Problem. Hohe Arbeitslosigkeitenraten, kein Lohnwachstum mehr. Und die Leute hatten sich natürlich Kredite genommen, weil sie gedacht hatten, dass das Wirtschaftswachstum okay sein wird, dass es jetzt so schwach ausfällt, haben die Leute natürlich nicht beachtet.
Das ist ja immer das Dilemma, wenn man sich was leistet und plötzlich wird man entlassen oder eine Nachfrage, das Geschäft funktioniert nicht oder man hat zum Beispiel einen Café eröffnet im neuen Flughafen und der geht einfach nicht an den Start. Da hat man eine Investition getätigt, die nichts wert ist, aber die Schulden bleiben gleich. Das ist ja immer das Problem, was man hat.
Genau.
Ja. Was wird Macron Ihrer Meinung nach tun? Wird er sich mit Angela Merkel absprechen, die es ja nicht nötig hat? Sie steht ja gut da in Europa, der sagt so, ich zeige euch jetzt mal was los, ich mache jetzt mal ein europäisches Finanzministerium, ich gründe das einfach.
Ja gut, ich meine, das würde wahrscheinlich eine Veränderung der europäischen Verträge erfordern. Und wahrscheinlich wird aber Macron unterstützt von anderen Regierungen. Ich habe jetzt schon gesehen, die spanische Regierung, Rajoy, wird Macron unterstützen. Mhm. Die spanische Regierung hat ebenfalls gefordert, dass es ein europäisches Finanzministerium gibt, das entsprechend staatliche Anleihen in den Markt verkauft, die auch von der EZB in unbegrenztem Ausmaß gekauft werden dürfen. Deswegen darf man sozusagen nicht befürchten, dass das europäische Finanzministerium pleite gehen kann. Das wäre dann entsprechend nicht möglich. Und so könnte halt die Nachfrage in der Eurozone stabilisiert werden. Also die Spanier schlagen auch vor, eine europäische Arbeitslosenversicherung und noch andere Punkte mehr. Also es ist jetzt so, dass quasi mit Spanien und Frankreich schon mal zwei Länder sich zusammengefunden haben, die wirtschaftlich gesehen auch an Deutschland quasi rankommen, die auch bevölkerungsmäßig sogar größer sind als Deutschland. Also jetzt ist quasi auch dann die deutsche Bundesregierung unter Druck. Sie kann natürlich den Druck noch versuchen, bis zu den Bundestagswahlen quasi fernzuhalten. Da lassen sich wahrscheinlich die Franzosen und die Spanier auch drauf ein. Aber danach geht es sicherlich los mit ernsthaften Überlegungen, wie man die Eurozone reformiert. Ich gehe da ganz stark von aus, dass das passiert.
Dass in Deutschland sich die Menschen das so lange gefallen lassen, also eine enorme Umverteilung, dass es eine Gewinne gibt, die sehr viel Geld machen, auch durch Einkommen, was einfach durch Besitz erworben wird, während wir, glaube ich, den größten Niedriglohnsektor Europas haben. Diese Entwicklung, können Sie mir erklären, wie das auch durch die Zerschlagung oder die Schwächen oder das Auseinanderdividieren von Gewerkschaften passiert? Aber warum in NRW zum Beispiel wählen die Leute dann nicht die Linke? Die hat ja die 5%-Hürde nicht geschafft.
Was ist denn da los? Also ich glaube, die Linke hat ihr Resultat verdoppelt. Insofern, so schlecht war es wohl nicht für die Linke.
Aber die müsste doch stärkere Ergebnisse haben, weil die, das ist doch eine der wenigen Parteien, die sagt, Leute, das sind grundsätzliche Probleme, liegen, glaube ich, relativ dicht bei Ihnen, sagen, das hat was mit den, mit dieser Wirtschaftspolitik zu tun.
Ja, das ist wahrscheinlich schwer zu erklären. Ich glaube aber auch, dass es halt ein Landtagswahlkampf war und dadurch vielleicht so ein eher bundespolitisches Thema, Makroökonomie, Euro-Krise, wahrscheinlich kann man sowas dann nicht so stark ausspielen. Ich meine, innerhalb der SPD gibt es ja wohl auch momentan Überlegungen, sich stärker auf die Seite von Macron zu schlagen. Zumindest Gabriel wird so interpretiert mit seinen Äußerungen, Schulz vielleicht noch nicht so. Also man sieht halt, es bewegt sich etwas bei einigen Parteien. Aber ich glaube, das Umdenken muss quasi quer über alle Parteien erfolgen, weil im Zweifelsfall, also wenn jetzt Länder, also wenn Macron merkt, er kommt nirgendwo hin und stößt nur auf taube Ohren, dann wird er wahrscheinlich sagen, bevor jetzt die Arbeitslosigkeit weiter steigt und ich letztendlich ende wie Hollande, der auch angetreten ist mit dem Punkt, ich möchte die Austeritätspolitik beenden. Also wenn das gleiche Resultat dabei rauskommt, dann wird Le Pen gewählt werden und ist die nächste Präsidentin. Das heißt also, dann wird Macron unter Druck kommen und dann werden seine Berater sagen, gut, dann müssen wir aus dem Euro halt austreten. Und dann würden natürlich die deutschen Exporte sofort wegbrechen, weil die französischen Autos beispielsweise sehr viel billiger wären, wenn der Franc wieder da ist und entsprechend 30% billiger ist oder 40% billiger ist als der Euro.
Lassen Sie uns zu den Inhalten Ihres Buches zurückkehren, weil wir jetzt gerade in der Tagespolitik sind. Und das Buch ist ja schon ein paar Tage alt, da war Macron ja noch gar nicht als das, was er jetzt ist, abzusehen, also als jüngster Präsident der Franzosen. Ich möchte Sie mit ein paar Sätzen konfrontieren, die ich für sehr erstaunlich halte, wie ich auch gerade am Anfang gesagt habe, dass ich da auch was gelernt habe und wo ich sage, da ist Sprengstoffpotenzial drin. Sie können was dazu sagen, also ich würde Sie bitten, das auszuführen. Erstens, der Staat braucht keine Steuern, um seinen Job zu machen, er hat Staatsanleihen. Der Staat braucht keine Steuern?
Ich habe jetzt gerade beim Finanzministerium nochmal nachgefragt, wie das genau funktioniert. Also es ist halt so, es gibt in Europa gibt es keine Begrenzung der Emission von Staatsanleihen. Das heißt also, wenn das Finanzministerium sagt, wir brauchen Geld, weil wir halt im Haushalt was beschlossen haben, das wir ausgeben, dann sagen die, okay, gucken wir auf dem Konto. Es gibt ein Zentralkonto des Bundes, so wird das genannt, bei der Bundesbank, das quasi das Finanzministerium besitzt und das die Bundesbank für das Finanzministerium führt. Und wenn da nicht genügend Geld drauf ist, da landen zum Beispiel die Steuereinnahmen, dann geht sozusagen der Auftrag an die Finanzagentur GmbH in Frankfurt und die emittieren dann quasi Staatsanleihen. Die werden in so einem regelmäßigen Rhythmus grob alle 2 Wochen mittwochs halt verkauft ans Publikum. Und so besorgt sich quasi dann entsprechend die Regierung Geld. Das heißt, die Banken, die die Staatsanleihen kaufen, kaufen die mit Zentralbankgeld. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, ja. Also ich versuche es so runterzubrechen. Also
dieses Zentralbankgeld können Sie unendlich bestellen.
Genau, und die Geschäftsbanken können selber kein Zentralbankgeld bestellen, sondern dieses Geld müssen sie sich von der Europäischen Zentralbank leihen. Ja, das heißt also quasi, die Deutsche Bundesbank führt quasi das Konto für die Regierung quasi bei der EZB. So kann man sich das, ist ein bisschen naiv, aber es kommt ungefähr hin, vorstellen. Die haben also kein Girokonto wie bei uns, sondern das ist bei der Zentralbank. Und deswegen müssen sich die Banken Zentralbankgeld besorgen, wenn sie Staatsanleihen kaufen wollen. Weil das Zentralbankgeld auf dem Konto bei der Zentralbank landet von dem deutschen, vom Finanzministerium.
Warum sagt denn unser Staat und unser Finanzminister immer, er braucht mehr Steuern, um seine Aufgaben zu realisieren?
Ja, ich denke auch da wieder, ich denke, die große Mehrzahl der Deutschen glaubt, dass Steuern zwangsläufig die Staatsausgaben finanzieren, dass es auch anders gehen kann. Wahrscheinlich, wenn man den Leuten halt sagt, es gibt ja auch sowas wie Staatsanleihen, dann verstehen sie das auch. Aber ich vermute mal aus politischen Gründen, es ist ja nicht seine Aufgabe, sozusagen makroökonomische Volksbildung zu vermitteln. Insofern, ich kann die Politik verstehen, wenn sie halt sagt, wir sind da zurückhaltend und versuchen das in der Sprache auszudrücken, die Menschen meinen zu verstehen, auch wenn es eventuell verzerrt ist.
Wenn wir über die Geldmenge sprechen, dann wird schnell über die EZB gesprochen. Die EZB ist diejenige Bank, die Europäische Zentralbank, die dafür sorgt, wie viel Geld im Markt ist oder ob weniger im Markt ist. Sie schreiben, die Zentralbank kontrolliert nicht die Geldmenge.
Ja, das schreibt die auch auf ihrer Homepage. Also wenn Sie bei der EZB mal gucken, da steht halt, dass sich das Target-2-System ist das Zahlungssystem der Banken, was quasi von der Europäischen Zentralbank zur Verfügung gestellt wird. Und wenn jetzt das Target-2-System schließt um 18 Uhr, dann gehen quasi eigentlich alle Banker nach Hause. Auch die Zentralbanker wenden sich dann ab von ihren Terminals. Aber wenn eine Bank merkt, oh, mir fehlt noch Zentralbankgeld und ich muss noch eine Überweisung machen an eine andere Bank, sonst geht halt die Überweisung meines Kunden nicht durch.
Das würde zu Vertrauensverlust führen?
Genau, weil halt, ja, ich würde mich natürlich dann ärgern als Kunde, dass ich meine Überweisung am nächsten Tag halt nicht ankommt oder 2 Tage später. Deswegen kann die sich halt noch gegen Sicherheiten Geld leihen bis 18.30 Uhr. Ja, und das würde halt bedeuten, die Zentralbankgeldmenge steigt an, weil die Bank noch was haben möchte und Sicherheiten hat. Und der Check ist sozusagen automatisch. Das heißt, kein Zentralbanker muss da noch irgendwie einen Haken dran machen. Das heißt also, am Ende des Tages kann die Zentralbank Geldmenge hochgehen, weil die Banken noch mehr Geld brauchen, mehr Zentralbankgeld. Mhm.
Das heißt, es ist davon abhängig, wie viele Banken aus dem privaten Sektor nach 18 Uhr sagen, ich brauche was. Und das ist unbegrenzt.
Ja,
oder das ist ja, glaube ich, gesetzlich so geregelt, dass keine Bank bevorzugt wird, oder, sondern es gibt ein paar Konditionen, genau, die man haben muss an Sicherheiten. Aber das heißt, die Banken draußen, die erzeugen das Geld letztendlich.
Genau, die Nachfrage, Nachfrage sozusagen der Banken. Also die Zentralbank gibt den Zins vor, und zu dem Zins, momentan ja der Leitzins ist 0,0%. Also wenn Sie mittwochs als Bank sich Geld leihen wollen für eine Woche bei der Zentralbank, kostet die das gerade nichts, und Sie können, wenn Sie Sicherheiten haben, so viel leihen, wie Sie an Sicherheiten einreichen. Mhm.
Etwas, was ich gelesen habe, was mich gewundert hat, ich werde Sie gleich mal mit konfrontieren. Reservebestand, also der Reservebestand ist für die Kreditvergabe völlig unerheblich. Erklären Sie erstmal Reservebestand, und warum ist der völlig unerheblich?
Okay, also die Banken haben Einlagen bei der Zentralbank. Diese Einlagen bei der Zentralbank können die Banken umwandeln in Bargeld. Das ist halt extrem wichtig, weil die Banken natürlich immer versprechen, dass das Geld auf dem Konto umwandelbar ist in Bargeld.
In Cash.
Sonst würden wir das halt nicht machen. Mhm. Ja, also wir erwarten halt immer, dass wenn wir zur Bank gehen, dass wir halt Geld abheben können in unbegrenztem Ausmaß. Oder es gibt manchmal Limits, aber wenn man zum Schalter geht, kann man eigentlich immer auch alles bekommen. Das ist halt das Versprechen. Deswegen brauchen sozusagen die Banken Zentralbankgeld, also Konto, Guthaben bei der EZB, um halt entsprechend das umtauschen zu können in Bargeld. So, und früher hat man gedacht, dass quasi dieses Geld von der Europäischen Zentralbank weiterverliehen wird an Haushalte und Unternehmen. Aber auch die Bundesbank in ihrem Monatsbericht April 2017 hat halt gesagt, das stimmt so gar nicht. Ja, das heißt also, die Banken vergeben Kredite, und wenn sie nachher Zentralbankgeld brauchen, können sie ja die vergebenen Kredite auch als Sicherheit benutzen, um dafür beispielsweise Zentralbankgeld zu bekommen. Mhm.
Gibt es hier irgendeinen Regelmechanismus, irgendein Limit, oder regelt sich das ganz von alleine risikolos? Weil das beißt sich ein bisschen mit dem, was Alan Greenspan ja lange behauptet hat, dass man da gar nicht regulieren muss, weil die Banken ein Eigeninteresse hätten, nicht zu viel Geld auszuleihen, weil es dann diese Kreditrelle gibt. Der hat sich ja geirrt, wie wir heute wissen.
Genau,
also beißt sich das nicht?
Nee. Ja gut, ich meine, die Zentralbank möchte ja sicherstellen, dass die Banken genügend Zentralbankgeld haben, weil sonst halt entsprechend die Bargeldauszahlungen nicht mehr funktionieren und auch nicht die Überweisung unter den Banken untereinander. Insofern, es kann nicht im Interesse sein, der Zentralbank das Zentralbankgeld so zu verknappen, dass irgendeine Bank dann halt letztendlich sagt, ich habe jetzt nicht genügend Zentralbank und kann entweder kein Bargeld mehr rausgeben oder kann halt die Überweisung von einigen Kunden nicht mehr durchführen. Mhm. Insofern, die Zentralbank ist, man sagt im Englischen, between a rock and a hard place, also die sind so quasi in einer Zwickmühle. Wenn sie jetzt sagen, wir verknappen die Zentralbankgeldmenge, dann kommt entweder irgendjemand nicht an sein Bargeld oder irgendjemand hat eine Überweisung, die platzt. Und die Aufgabe der Zentralbank ist aber auch die Gewährleistung der Finanzmarktstabilität, und damit kollidiert das natürlich. Mhm.
Weil die Banken dann doch exzessiv Kredite vergeben haben an Menschen, wo man sagt, warum eigentlich? Ist das Problem? Das heißt, weil die Banken letztendlich untereinander nicht zusammenarbeiten, sondern in Konkurrenz stehen, und dann fängt das an, sich hochzuschaukeln. War das der Irrtum, den Greenspan hatte? Dass der gesagt, die sind schlauer alle zusammen, die kennen sich, die quatschen miteinander? Tun sie nicht?
Ja, ich glaube, die Innovationen im Finanzsektor haben dazu geführt, dass quasi Banken Kredite vergeben haben, hauptsächlich in den USA, die sogenannten Subprime Loans. Mhm. Das waren Kredite meistens auch an Minderheiten, das heißt also Latinos, Afroamerikaner oder auch andere Minderheiten.
Die normalerweise gar keine Kredite für Immobilien bekommen hätten,
genau,
weil die Einkommen gar nicht stimmten dazu.
Genau. Und das waren halt, also viele von denen haben auch zum ersten Mal sozusagen in ihrer Familie so einen Kredit beantragt. Einige hatten auch ganz gute Einkommen, und die Bank hat dann trotzdem gesagt, ihr seid Subprime. Die wussten natürlich nichts damit anzufangen und mussten aber einen höheren Zins zahlen. Ja, das heißt also, es wurde bei den Krediten auch auf gut Deutsch gesagt beschissen. Das heißt, die Banken wussten, dass sie diese Kredite vergeben, dass die Leute dann teilweise auch nicht zurückzahlen können. Aber der Kredit wurde ja dann weiterverkauft an irgendeine andere Bank.
Das heißt, man hat einfach denen das Geld, man hat ihnen die Kohle gegeben, hat dafür ein bisschen abkassiert und das Risiko outgesourced.
Genau.
Das hat man getan.
Und diese Provisionen waren so hoch, dass die Banken einen Anreiz hatten, dieses Spiel so lange weiterzuspielen. Und klar, wenn dann die Gewinne hoch sind, weil man sozusagen halt die eigene Bevölkerung abzockt, dann muss man mitspielen oder man scheidet aus dem Markt aus. Und da haben viele Banken dann gesagt, okay, dann mache ich halt auch mit, auch wenn das Spiel sozusagen dreckig ist. Aber die Behörden haben auch nicht reagiert. Das heißt, das FBI hat 2004 die Federal Reserve Bank of New York gewarnt, dass wir massenhaften Betrug haben bei den Anträgen für Kredite. Das sind die sogenannten Ninja-Loans, wie man sie nachher bezeichnet hat. No income, no jobs, no assets. Also Leute, die hatten kein Einkommen, die hatten keinen Job, die hatten kein Vermögen, ja, haben einfach irgendwas angegeben auf dem Antrag für den Kredit.
Ja.
Und die Bank hat es einfach nicht überprüft und hat den Kredit gewährt und hat gesagt, im Zweifelsfall kauft ihr damit ja ein Haus, und wenn ihr nicht zahlen könnt, dann nehmen wir uns einfach das Haus. Mhm. Und wenn die Hauspreise steigen, haben wir dadurch einen Gewinn.
Mhm. Etwas, was ich sehr interessant fand. Also Sie schreiben, wenn sich eine Regierung in Fremdwährung verschuldet, hat sie ein Problem. Argentinien ist ein klassischer Fall, haben sich damals in Dollar verschuldet. Okay. Also eine Regierung, die sich in Fremdwährung verschuldet, hat ein Problem, weil sie diese Fremdwährung ja nicht selber herstellen kann, wenn ich es
Genau.
richtig verstanden habe. Dann schreiben Sie, der Euro ist keine nationale Währung. Das heißt, der Euro ist eine Fremdwährung in Europa.
Genau, das heißt, aus Sicht der nationalen Regierung ist es eine Fremdwährung. Das heißt, die eigene Zentralbank kann halt diese Währung nicht ultimativ nicht zur Verfügung stellen. Das geht halt nur über die sogenannte Emergency Liquidity Assistance. Aber da hat die EZB den Daumen drauf. Das heißt also, wenn die Banken von den anderen Banken nichts mehr bekommen an Liquidität, wie das in Griechenland der Fall war,
Wenn man sich gegenseitig nichts mehr leiht.
genau, die deutschen Banken leihen den Griechischen nichts mehr, weil sie halt sagen, die griechischen Banken gehen wahrscheinlich eh alle pleite.
Das Geld sehen wir nie wieder.
Genau, also ist auch egal, welchen Zins ihr dann bietet, wir leihen euch gar nichts mehr. Dann kann halt noch die griechische Zentralbank, kann quasi Liquidität bekommen, also Zentralbankgeld von der EZB und auf eigenes Risiko verleihen an die griechischen Banken. Und kann auch bei den Sicherheiten dann ein bisschen Ausnahmen machen und halt sagen, naja, irgendwelche Immobilienkredite, die ein bisschen wackelig aussehen, akzeptieren wir als Sicherheit. Aber die EZB muss dann zustimmen. Das heißt also, das EZB-Direktorium muss quasi einen Haken dran machen, damit das erlaubt ist. Und das haben sie nicht getan. Und dadurch sozusagen ist das so, dass die griechische Regierung, ähnlich wie Indien beispielsweise als Teil des britischen Commonwealths, darauf angewiesen ist sozusagen halt, dass das Zentrum sie finanziert.
Also ich zitiere Sie, der Euro ist für die Länder der Eurozone eine Fremdwährung. Ist das den Menschen da draußen klar, dass wir mit Fremdwährung bezahlen? Weil das hat es so noch nie gegeben. Dass man
Nee,
in einem
das
Raum mit
ist.
Geld bezahlt, von dem alle, wo Euro draufsteht, was aber eine Fremdwährung ist, was ja, wenn ich sie richtig dann auch dekodiere, dafür sorgt, dass kein Staat mehr souverän ist, weil er seine eigene Währung gar nicht kontrolliert, weil es gar nicht seine Währung ist.
Genau, das heißt also, theoretisch könnte es auch sein, das wäre natürlich jetzt das absolute Horrorszenario, aber da quasi alle Regierungen pleite gehen könnten, also angenommen, jetzt bekommen wir irgendwann wieder eine Wirtschaftskrise, das heißt also, momentan läuft die Konjunktur ja noch gut, aber irgendwann kommt die nächste Rezession und wenn dann wirklich alle Regierungen wieder das Gleiche machen, Staatsausgaben kürzen, Löhne kürzen, das kann natürlich auch dazu führen, dass dann quasi überall durch diese Austeritätspolitik die Staatsverschuldung steigt. Dass die Defizite größer werden, weil die Steuereinnahmen sinken. Und dann kann es halt auch sein, dass wir quasi in allen Regierungen Europas einen Bankrott quasi haben, weil keine von diesen Ländern sozusagen noch Kredit bekommt an den Märkten.
Sie schreiben aber ja trotzdem, weil Sie von Pleite sprechen, ein moderner Staat mit einer souveränen Währung kann nicht pleite gehen.
Genau, das heißt also so, der kanadische Fall ist sehr klar. Dort darf die Zentralbank muss sogar Staatsanleihen kaufen von der Regierung, wenn die damit ankommt. Das heißt also, die Finanzierung des kanadischen Staates ist immer sichergestellt und das macht ja auch Sinn. Das heißt also, die kanadische Regierung beschließt den Haushalt, die ist ja demokratisch legitimiert, und dann gibt es keine Instanz mehr, die da noch ein Vetorecht hat. Ja, also dann kann die Regierung Staatsanleihen erstellen, zur Zentralbank gehen, sich dafür Kredit, also Geld geben lassen, und das kann sie dann ausgeben.
Erklären Sie mal, wie es bei uns im Moment ist.
Bei uns ist es halt so, dass der deutsche Staat erstellt sozusagen die Staatsanleihe über die Bundesfinanzagentur. Die geht sozusagen an den Markt. Das sind sogenannte Primärbieter, also ein paar 30 Banken sind das. Die holen sich das Zentralbankgeld quasi am Mittwoch, das ist immer mittwochs oder fast immer mittwochs, manchmal dienstags, holen sich das Geld quasi vorher von der EZB. Die leihen sich also Geld von der EZB und reichen das weiter an die deutsche Bundesregierung über die Finanzagentur.
Das heißt, die sind davon abhängig, ob die EZB ihnen überhaupt Geld gibt.
Genau, aber die EZB gibt das Geld ja an die Banken und die Banken dann an das Land. Und wenn quasi die Banken sich weigern, die Staatsanleihen aus Deutschland zu kaufen beispielsweise, dann dürfte quasi die deutsche Bundesregierung die Staatsanleihen nicht direkt an die EZB verkaufen, obwohl sie es könnte, theoretisch.
Warum macht man so eine Konstruktion, wenn es doch in Kanada viel besser läuft?
Naja, man wollte halt, das war ja politisch gewollt, man wollte halt quasi die Regierung raushalten aus der Wirtschaft. Also da sind wir wieder bei diesen mehr oder weniger neoliberalen Ideen, dass man halt sagt, naja, die Wirtschaft läuft am besten, wenn der Staat sich raushält. Also sorgen wir dafür, dass der Staat nicht gerettet werden darf von der EZB, die Banken aber schon. Das gibt natürlich den Banken extrem viel Macht und den Staaten wenig. Und naja, ich meine, Kredite normalerweise nehmen auch eher reiche Leute auf oder wohlhabende Leute. Das heißt, eine Zinssenkung wird wahrscheinlich den ärmeren Leuten eher wenig bringen. Und gleichzeitig sind die Ärmeren auch stärker abhängig von der Infrastruktur des Staates. Also das ist natürlich eine Machtfrage, die da sehr stark eindimensional entschieden worden ist.
Aber Frau Ehns, weil Sie gerade gesagt haben, also der Staat darf nicht gerettet werden, aber die Banken, ich glaube, das sagt sehr viel. Seite 170 habe ich gelesen, es ist ein Irrglaube, von den modernen Volkswirtschaften anzunehmen, sie würden auf freien Märkten basieren. Wir reden ja ständig von freien Märkten. Da und der Markt will das alles frei und das ist alles frei. Sie sagen, diese freien Märkte hat es nie gegeben.
Nein, weil wir eigentlich immer, wir brauchen mindestens ein Eigentumsrecht. Das heißt also, wenn Sie zum Markt kommen, dann brauchen Sie die Sicherheit, dass nicht irgendjemand kommt und das Recht des Stärkeren ausübt und Ihnen einfach die Sachen wegnimmt. Das heißt also, Sie brauchen mindestens eine Justiz. Sie brauchen auch eine Polizei, die es durchsetzt. Dann gibt es immer wieder auch quasi vertragliche Verpflichtungen, die unklar sind. Sie brauchen also auch noch ein ganzes Gesetzwesen und auch dafür wieder Justiz. Sie brauchen eine Politik im Zweifelsfall für Entscheidungen über Infrastruktur. Das heißt also, das Gemeinwohl, beispielsweise Investitionen in Bildung, Gesundheit und so weiter, Rentensystem, das funktioniert eigentlich immer am besten, wenn man halt keinen Profitmaximierer dorthin setzt.
Genau, sondern jemand, der sagt, okay, wir haben hier noch andere Aufgaben beim Staat, außer der Wirtschaft ein Umfeld zu bieten, wo sie viel Cash machen können.
Genau.
Jegliche Diskussion über Arbeitslosigkeit sollte über die Höhe der staatlichen Eingriffe geführt werden, nicht über die Frage, ob diese erlaubt sind. Wenn wir durch höhere Staatsausgaben die Arbeitslosigkeit reduzieren können, warum tun wir es dann nicht? Die Frage stellen Sie. Können Sie die beantworten?
Ja, ich denke auch da wieder politökonomisch gesehen, es gibt natürlich Leute, die machen Gewinne in der Krise. Nur mal als Beispiel, ich habe gelesen, in Spanien gibt es jetzt mehr Millionäre als vor der Krise.
Stimmt das?
Das gibt einem zu denken, das scheint wohl zu stimmen, das sagt das Statistikamt. Und auch in Deutschland ist die Entwicklung ja relativ positiv bei einigen Superreichen. Auch in Amerika war das so, dass quasi in der wirtschaftlichen Erholung die Einkommenszuwächse gingen zu fast 100% an die obersten 10% der Einkommensempfänger. Mhm. Das heißt also, wir haben eine extreme ungleiche Entwicklung, vor allen Dingen in den USA, bei uns geht es noch einigermaßen. Aber wenn man das sozusagen weiterspinnt, dann bekommen wir auf jeden Fall ein großes Problem mit der Ungleichheit. Und ich habe mir gerade die Zahlen angeguckt bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Wie viel von ihrem Einkommen geben welche Einkommensbezieher aus? Und dann sieht man halt, die untersten 10% der Einkommensbezieher geben fast ihr komplettes Einkommen aus.
Für den Konsum. Um über den Tag überhaupt zu kommen.
Genau. Die können nichts sparen. Genau. Und die obersten 10%, die sparen irgendwie so grob 20%. Das heißt also, wenn wir quasi in Zukunft immer mehr Ungleichheit haben, werden wir ein Nachfrageproblem haben, weil die Reichen halt mit ihrem Geld lieber Aktien kaufen oder andere Sachen, aber es halt nicht verkonsumieren.
Mhm. Muss man auch mal erklären, irgendwann hat man ja auch als Reicher alles. Ich meine, hinter wie vielen Yachten will man denn eigentlich Wasserski laufen? Das geht ja gar nicht. Das heißt, wir haben es hier auch mit einer Generation von Erben zu tun, die ja praktisch Geld kassieren und über ihre Modelle Geld bekommen, ohne zu arbeiten, was sie gar nicht ausgeben können. Hier müsste doch der Staat eingreifen, sagen dazu, auch wenn die das gar nicht wollen, aber sie verzerren das System derart, dass der Staat radikalisiert.
Ja.
Das ist doch das. Was raten Sie denn? Wollen Sie, wenn man sich mal anschaut, wie die Regierung mit Superreichen umgehen, da gibt es ja Steuererleichterungen, da sagt man, ach, die sollen auch vererben können, ohne dass es Probleme gibt, das gehört denen. Hm. Aber die Generation, die das jetzt gerade besitzt, die hat es ja nicht erarbeitet. Muss man hier umdenken im Kapitalismus, sagen, irgendwo ist Schluss?
Naja, ich meine, es entsteht halt quasi eine Nachfrageschwäche. Also wenn wir politisch gesehen sagen, wir wollen das so haben, dass die Erbschaften so hoch sind und dass das Geld da auch ankommt. Also ich persönlich würde natürlich sagen, das ist nicht verdientes Geld und das sollte man wegbesteuern zum höheren Teil. Wie hoch, darüber müsste man reden. Aber funktional gesehen, wenn also die Nachfrage schwächer wird in Zukunft, weil die Umverteilung steigt, dann müssen entweder sozusagen diese privaten Kreditblasen immer größer werden, um entsprechend die Nachfrage wieder aufzufüllen, oder der Staat muss sozusagen strukturell sehr viel mehr ausgeben, als er das in der Vergangenheit getan hat. Insofern, also wir haben sozusagen jetzt eine politische Spannung. Also wenn quasi die Reichen weiterhin reicher werden wollen, müssen sie entweder zulassen, dass die Blasen größer werden, aber das wird schwierig, wer soll sich dann noch verschulden, oder sie müssen zulassen, dass der Staat eine größere Rolle spielt und mehr ausgibt und höhere Defizite hat. Aber momentan wollen anscheinend die Politiker die Ungleichheit sozusagen nicht antasten, aber gleichzeitig weigern die sich quasi, die staatliche Rolle auszuweiten und weigern sich auch sozusagen, die nächste Ballade anzustoßen. Ja, man könnte ja über die Förderung von Elektroautos oder so einem Green New Deal oder ähnlichem, könnte man ja so eine Art von Investitionsanstoß
erzeugen. Also einen grünen Marshallplan zum Beispiel.
Zum Beispiel könnte man das ja machen, aber das ist momentan, also das ist die skurrile Situation und daran krankt ja quasi das ganze System, dass momentan halt nicht erkannt wird, dass man nicht beides haben kann, also steigende Ungleichheit, aber gleichzeitig halt keine weiteren Blasen und eine Rolle des Staates, die eher noch rückläufig ist. Das funktioniert einfach nicht.
Die Frage, die habe ich mir dauernd gestellt, als ich Ihr Buch gelesen habe, was ja schlüssig ist und auch viele Dinge zusammenfasst, die allgemein bekannt sind. Sie haben ja auch viel internationale Literatur übersetzt und lassen Sie mit einfließen hinten auch eine lange Liste, was man gelesen haben sollte. Warum ist das so, dass ausgerechnet in einem Land, was auch für seine Wirtschaft ja bekannt ist, dass Sie sagen, da fehlt halt die Einsicht. Das ist wie, wenn ich sagen würde, im Automobilsektor fehlt die Einsicht, dass man ein Airbag braucht. Das gilt vielleicht für ein Land im afrikanischen Raum, was angefangen hat, Autos zu bauen. Aber wenn ich das über Deutschland sagen würde, würden noch alle den Kopf schütteln. Also wie ist das möglich, dass man, wenn es um Wirtschaft geht, um Finanzpolitik geht, ja, dass man scheinbar ahnungslos ist oder im Nebel stochert oder einfach wegguckt? Wie geht das?
Also ich vermute mal, das sind vor allen Dingen so Effekte, dass halt einige Sachen erstmal in der Welt sind. Das heißt also die Neoklassik, die Ideen beispielsweise, dass die Ersparnis die Investitionen finanziert, das steht nun mal in den Lehrbüchern. Und die Universitäten haben auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt, wir wollen quasi das Curriculum standardisieren. Das heißt, man wurde immer mehr gezwungen, auf diesen Kurs einzuschwenken.
Da wird Ideologie gelehrt?
Ja, da werden halt Sachen gelehrt, von denen dann im Zweifelsfall behauptet wird, ja, wir wissen, dass das nicht stimmt, aber aus pädagogischen Gründen machen wir halt das, weil halt die Realität innerhalb von einer Vorlesung nicht zu erklären ist. Und
dann kann man sich so ein Studium noch auch schenken.
Ja, ich meine...
Wenn das Medizinstudium im 16. Jahrhundert kürzer war und ich es aber hier durchbringen muss, damit ich schneller habe, dann lerne ich das doch nicht. Das ist vollkommener Quatsch.
Ja. Also. Ja, aber das ist halt, an der Uni wurden halt Karrieren gemacht und die Leute, die Doktoranden sozusagen, die Professoren werden wollen, die haben natürlich dann auch keine Veröffentlichung hinbekommen, weil sie halt angefangen haben, Sachen zu kritisieren. Dadurch hat dieses System sozusagen ein ziemliches Beharrungsvermögen sozusagen. Also wenn sie halt nicht anfangen, an den Universitäten die Makroökonomie-Vorlesungen so umzugestalten, dass halt was anderes gelehrt wird, als was momentan drinsteht, wird auch die Makroökonomie nicht umdenken. Mhm. Aber dann werden auch die zukünftigen Generationen von Studierenden mit diesem Wissen halt ausgestattet, dass...
Das sind die zukünftigen Lehrkräfte.
Genau, also da müsste man sozusagen jetzt Undenken an den Universitäten und halt die Universitäten zwingen, auf Qualität zu achten. Mhm. Also im Zweifelsfall würde ich halt sagen, das, was die Bundesbank jetzt geschrieben hat in dem Monatsbericht April, also wenn man das sozusagen nicht lehrt in der Makroökonomieveranstaltung, dann sollte man sozusagen von der Universitätsleitung aus nachfragen, könnt ihr nicht bitte das ändern, dass unsere Studierenden auch genau erfahren, wie die Kreditschöpfung funktioniert und Geldschöpfung bei der Zentralbank, weil selbst die Zentralbank sagt ja, dass die Lehrbücher daneben liegen.
Mhm. Herr Professor Enz, Sie sind ja eben nicht nur an den Universitäten, sondern Sie sind ja eben auch auf der Straße, Sie besuchen ja auch diese Volkswirtschaften, aber Sie treffen natürlich auch immer wieder Leute in den Spitzen, die in diesen Finanzinstituten ganz oben sitzen. Was ist denn das eigentlich für eine Erfahrung, diese Menschen zu treffen ganz oben? Wissen die eigentlich, was unten passiert? Oder sind die abgekoppelt von der Realität?
Nein, also viele, viele Leute auch aus den Finanzmärkten, auch aus der Bankbranche und bei den Zentralbanken, die wissen sehr genau, was passiert. Aber es ist halt sehr viel Diplomatie und sehr viel Politik mit da drin. Also ich habe wiederholt auch mit Zentralbankern gesprochen. Wenn man so ein bisschen Smalltalk macht, dann merkt man nichts, in Anführungsstrichen. Aber wenn man halt mal anfängt und ein paar Sachen fallen lässt, beiläufig, dass das und das ja eigentlich so und so funktioniert, dann findet man häufig raus, dass die Gesprächspartner ähnliche Ideen auch schon hatten. Ja, also das ist halt, also auch da wieder, es geht halt auch um Karrieren und viele Leute trauen sich gewisse Dinge halt nicht zu sagen, weil ja auch die Zentralbanken fahren halt so eine gewisse Linie.
Also keiner müsste der Erste sein, der sagt dazu, jetzt wird es mal Zeit für einen neuen Weg. Also keiner möchte auf diesem Gebiet Pionier sein.
Naja, höchstens die ganz oben, die könnten sich das erlauben sozusagen. Ja, also Mario Draghi wäre auch der Erste, der in der EZB, der gesagt hat, wir brauchen mehr Fiskalpolitik. Mhm. Ja, und das ist natürlich so, dass quasi die EZB hat eine Linie, die sie fährt. Und natürlich sagen die ihren Leuten, ihr könnt privat alles Mögliche erzählen, aber bitte nicht bei öffentlichen Reden irgendwie was Neues einführen, was sozusagen oben noch nicht abgestimmt ist. Mhm. Und das ist natürlich in der Universität anders. Das heißt also, ich darf natürlich über Sachen reden, quasi frei nach Schnauze, auf gut Deutsch gesagt, und nutze das auch aus. Das heißt also, die Universitäten haben ja quasi die Aufgabe halt, die Bildung zu übernehmen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass die Studierenden halt wirklich das System so erkennen, wie es halt funktioniert und nicht ein Zerrbild vorgesetzt bekommen.
Auf Seite 192 habe ich Folgendes gelesen. Ein Mythos der Eurokrise, die angebliche verschwenderische staatliche Haushaltsdefizite. Die Regierung hätten zu viel Geld ausgegeben und müssten jetzt ihre Ausgaben begrenzen, wird behauptet. Sie sagen, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Stichwort Griechenland, Irland und Spanien.
Ja, das ist halt, wenn man sich die Daten anguckt, beispielsweise für Spanien, die hatten tatsächlich Überschüsse. Also das heißt, der Staat hat mehr eingenommen über Steuern, als er über Staatsausgaben wieder reingeschossen hat in den Geldkreislauf. Also die Jahre 2005, 2006, meine ich mich zu erinnern, hatten sie auf jeden Fall Überschüsse. Davor hatten sie ganz leichte Defizite. Ja, in der Zeit 2005, 2006 hatten wir in Deutschland ein großes Defizit nach dem anderen. Ja, das heißt, also in Deutschland hatten wir quasi die großen Defizite aufgrund der Tatsache, dass bei uns die Ökonomie schwach lief. Dadurch waren die Steuereinnahmen niedrig und das war der Grund für die hohen Defizite. Aber in Irland waren das, glaube ich, auch Überschüsse. Spanien ist der Ausreißer. Aber Spanien ist im Vergleich zu Irland und Spanien ist Griechenland der Ausreißer und sehr klein.
Genau. Also Griechenland die haben immer nur konsumiert und auf Pump gelebt und nicht wirklich investiert.
Genau, die haben halt einfach ein schwach ausgeprägtes Steuersystem.
Ja, ist einfach so.
Interessant formuliert. Die Superreichen. Ja. es ist defizitär, kann man nicht anders sagen. Ja. Ja, die Superreichen, also auch unter der Tsipras-Regierung, werden die Superreichen einfach nicht zur Kasse gebeten. Und das heißt, bei denen sind quasi die Steuereinnahmen nie so hoch, wie sie bei uns wären, weil einfach ein Teil sich quasi immer weigert, sie zu zahlen. Mhm. Und dadurch ist deren Defizit immer höher und deswegen haben die auch schon von Anfang an, als sie in den Euro eingetreten sind, ja schon eine deutlich höhere Staatsverschuldung gehabt. Ungefähr von 120% vom BIP. Und das muss man auch einfach so sagen. So ein System klappt dann halt, solange man eine souveräne Währung hat und nicht pleite gehen kann als Staat. Aber wenn man so ein System hat in der Eurozone, wo man aber auf die Steuereinnahmen dann angewiesen ist, weil man quasi zurückgesetzt wird auf den Finanzstatus eines Bundeslands, das heißt also unsere Bundesländer können ja auch keine Anleihen begeben, die dann die EZB aufkauft, zumindest in normalen Zeiten nicht. Also die Bundesländer müssen ja bei uns auch mehr oder weniger ausgeglichene Haushalte fahren und werden angewiesen halt, die Haushaltsdefizite zu begrenzen.
In Ihrem Buch habe ich eine interessante Verbindung gelesen, wie gesagt Sprengstoff, nämlich dass sinkende Reallöhne in Deutschland, die Sie auf dem niedrigen Niveau ja eingependelt haben und weiter nach unten gehen, dass die eine Verbindung haben zur EZB, den Zins und der Immobilienblase, die schon früher geplatzt wäre, hätte man höhere Löhne bezahlt. Können Sie das erklären?
Ja, also es ist halt so, dass 2001 gab es ja die letzte Rezession, als halt der neue Markt Probleme hatte. Das heißt, diese sogenannte Dotcom-Boom-Geschichte hat sich als Dotcom-Crisis dann auch wieder entpuppt. Das heißt, die Investitionen brachen ein und dann hat halt die EZB in der Folge, da gab es ja auch den Terroranschlag, dann hat die EZB halt die Zinsen auch weiter gesenkt. So, und die EZB senkt halt quasi die Zinsen so weit, bis die Investitionen anspringen und die Nachfrage anspringt. Wenn aber die Reallöhne in Deutschland schneller gewachsen wären, dann hätte die Nachfrage sozusagen, die wäre dann höher gewesen, und dann hätte die EZB den Zins gar nicht so weit senken müssen, wie sie es getan hatte. Ja, also das heißt, die EZB kümmert sich um die Inflationsrate. Die Inflationsrate hängt ziemlich stark ab von der Nachfrageentwicklung und der Lohnentwicklung. Ja, also ist ja klar, wenn quasi die Leute halt 5% mehr Lohn haben, aber die Produktivität steigt nur um 2%, dann haben wir quasi einen Überhang von 3% der Lohnsumme. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich ziemlich genau eine Inflationsrate von 3%. Ja. Angenommen, die Wechselkurse verändern sich nicht und wir haben auch keinen Ölpreisschock oder ähnliches. Ja, das heißt also, da kann man halt tatsächlich sagen, dass quasi die Lohnzurückhaltung, die Senkung der Lohnnebenkosten, Hartz IV und so weiter, das hat dazu geführt, dass quasi die EZB gezwungen war, expansiver zu sein, also den Zins noch weiter runterzunehmen. Ja, aber das hat natürlich dann auch in Spanien und Irland den Immobilienboom, der ja schon existierte zu der Zeit, aber das hat den quasi nochmal weiter angefeuert. Mhm. Und deswegen muss man halt sagen, diese Reallohnsenkung in Deutschland, dass quasi die Produktivität sehr stark steigt und aber die Löhne eigentlich fast gar nicht steigen, das ist auch mitursächlich für diese Konstellation der Eurokrise, dass quasi die Wettbewerbsfähigkeit weg ist in der Peripherie, wenn man es mal so nennen möchte. Mhm. Da muss sozusagen auch Deutschland sich nochmal genau angucken, wie man sich in Zukunft da verhält.
Das sagt ja außer Ihnen nur noch so klar Dirk Müller von den Nachdenkseiten. Wie haben denn eigentlich Profis, die Politik, die dieses Buch sicherlich gelesen haben, wie haben die denn eigentlich darauf reagiert? Weil das sind ja schon, das beschreiben ja Dinge, die kann man nicht nur als Vorwurf verstehen, sondern Unfähigkeit oder Vorsatz, eine Politik so zu machen, wie sie ist, mit hoher Arbeitslosigkeit, Geringverdiener werden immer mehr, während einige wenige immer reicher werden, dann zerlegt sich Europa und Angela Merkel stellt sich hin und spielt Mutter Courage der EU, was sie dann eben überhaupt nicht ist. Wie hat man auf dieses Buch reagiert? Weil die Analysen sind ja fundiert.
Ja, also ich habe halt viel Zuspruch bekommen und eigentlich sind sich alle einig, dass wir halt in der Eurozone kein ökonomisches Problem haben. Das heißt also, wir hatten ja auch schon die große Depression, das war grob das Gleiche, aber halt noch ein bisschen schlimmer. Allerdings hat jetzt Griechenland natürlich hat noch mehr Krise als damals in der großen Depression. Aber wir wissen ja, was wir machen müssten, um da rauszukommen, nämlich die Staatsausgaben erhöhen oder die Steuern zu senken oder eine Kombination von beiden. Wir wissen das. Ökonomisch gesehen ist das sozusagen einfach.
Ja, warum tun wir das nicht?
Aber aus politischen Gründen tun wir das nicht. Das heißt, da müssten Sie mal einen Politikwissenschaftler einladen und mal ein bisschen versuchen zu prökeln sozusagen halt. Warum beispielsweise bekennt sich die SPD halt nicht zu mehr Staatsausgaben? Das heißt, es gab halt ja auch Bestrebungen bei der SPD, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Aber dann müsste man halt auch klar benennen, welche Politikmaßnahmen man dann auch anwendet. Ja, auch bei der CDU natürlich kann man sich halt fragen, was sind denn eigentlich die Ziele für die Wählerinnen und Wähler der CDU? Beispielsweise nimmt ja Herr Schäuble den Sparern halt über die Überschüsse des Staates die Ersparnisse weg, jedes Jahr wieder. Mhm. Das heißt also, wenn der Staat mehr Steuern rauszieht aus dem privaten Sektor, als über Staatsausgaben wieder reinschießt, das reduziert doch das Vermögen. Und insofern, es ist teilweise auch abstrus, dass halt die Zeitungen dann voll sind mit den Vorwürfen gegen Mario Draghi, dass der Nullzins dazu führt, dass die Sparer enteignet werden. Also der Nullzins ist einfach nur da, weil die Nachfrage so schwach ist. Und dass die Nachfrage so schwach ist, liegt an der schwarzen Null in Deutschland.
Mhm. Geld, das Menschen nicht haben, können sie auch nicht ausgeben.
Ganz genau. Und der Staat könnte Geld ausgeben, wenn er nur wollte, aber er will nicht.
Welcher Staat wird als erstes, der Euro hat, wird als erstes aus der Eurozone aussteigen?
Oh, ich denke, wenn, wird es ein großer Staat sein.
Also
das heißt, also die Kleinen trauen sich wahrscheinlich nicht. Ich würde vermuten, also wenn Macron auf Beton stößt, dann...
Macron auf Beton.
Genau, und der wird sich ja auch dann mehr oder weniger ausrechnen können. Also eine Einführung einer Währung dauert Zeit. Das braucht Zeit. Ja, das heißt, das kann man nicht einfach so machen von heute auf morgen. Also wenn er merkt, er stößt auf Beton, dann wird er wahrscheinlich grob ein Jahr brauchen, um das sozusagen als Bedrohungsszenario aufzubauen und dann zu sagen, okay, Frau Merkel, wir müssen reden, jetzt nochmal ein letztes Mal, Reform oder nicht. Und wenn dann heißt Reform nicht, dann muss er letztendlich dann auch sagen, okay, dann müssen wir austreten aus dem Euro.
Mhm. Und, glauben Sie, das wird im Hintergrund schon gedacht?
Ich bin mir sicher, dass das gedacht wird.
Mhm. Das heißt, Sie glauben, dass der Euro angezählt ist?
Der Euro ist angezählt, auf jeden Fall. Aber noch ist das Zeitfenster offen, durch Reform etwas zu ändern. Wie gesagt, das Problem ist nur so ein bisschen, die nächste Rezession, die kommt, oder die nächste Finanzmarktkrise. Momentan sind ja auch die Finanzmärkte wieder auf Höchstständen. Die Immobilienpreise in den USA sind jetzt da, wo sie 2007 wieder waren, etc.
Es werden auch wieder Boni bezahlt, da wird ihnen ganz schwindelig.
Genau, also wenn die nächste Rezession kommt, kann es natürlich sein, dass es dann alles zu spät ist. Also man muss natürlich jetzt auch diese Reform anpacken. Das heißt also, wenn wir die europäischen Verträge ändern, das müssen die Juristen dann machen natürlich, das muss dann auch umgesetzt werden in neue Verträge, das muss dann abgestimmt werden durch die nationalen Parlamente. Eventuell stimmt auch mal jemand mit Nein, dann muss man da überlegen, was macht man dann. Mhm. Also wiederholen ist ja eigentlich unschön, insofern müsste man sich auch überlegen, ob man auch vielleicht Reformen hinkriegt, die innerhalb der jetzigen Verträge sozusagen durchführbar sind. Man könnte die Europäische Investitionsbank sozusagen größer machen für diese Aufgaben beispielsweise. Also da gibt es sozusagen jetzt, also da ist jetzt die Politik gefordert und auch die Politikberatung, jetzt Rezepte zu entwickeln, schnellstmöglich, dass wir sozusagen halt nicht bei der nächsten Rezession wieder so dastehen wie letztes Mal und dann mit einer Austeritätspolitik die Sache dann wieder noch schlimmer gemacht wird, als sie eigentlich schon ist.
Herr Professor Enz, ich bin da nicht so optimistisch wie Sie, weil ich glaube, die aktuelle Schieflage, die ja über viele Jahre jetzt keinem entgangen sein kann, dass das Schiff immer schiefer in eine Richtung geht, das ist jetzt nie zurückgekommen, so, hat natürlich auch mit nationalen Egoismen zu tun. Lassen Sie uns mal etwas andenken, von dem ich glaube, dass das kommt, nämlich das war es dann mit dem Euro. Muss ja auch gar nicht so schlecht sein. Es war ja nicht mit eigenen Währungen und Wechselkursen, gab es ja auch nicht nur Nachteile. Was würde das denn bedeuten, wenn wir uns vom Euro, der gemeinsamen Währung in Europa, verabschieden? Und deswegen müssen wir nicht gleich die europäischen Werte begraben.
Nein, ich denke auch. Also ich meine, die europäischen Werte sind ja auch festgelegt. Es gibt ja die Sozialcharta beispielsweise. Es gibt auch die Charta der europäischen Menschenrechte. Da steht ja auch etwas drin vom Recht auf Arbeit. Beispielsweise.
Ja, also insofern, das haben wir vollkommen vergessen.
Das haben die Gewerkschaften immer darauf hingewiesen, dass das da drin steht und dass sie damals, als sie sozusagen den Reallohnsenkungen sozusagen zugestimmt haben, dass das dafür verankert worden ist. Aber ich meine, das nützt natürlich keinem Arbeitslosen, wenn er da ein Recht hat, was er nicht einklagen kann. Insofern, also die europäischen Werte basieren aus meiner Sicht auch auf der Aufklärung und letztendlich auch einem empirisch-wissenschaftlichen Ansatz auch, zumindest wenn man sozusagen halt die langfristig anguckt. Insofern, ja, ich würde mal behaupten, also ein Schritt zurück, wenn man halt sagt, wir lösen den Euro auf, friedlich sozusagen, einverständlich oder einvernehmlich, das kann quasi ein Schritt zurück sein, auf den dann wieder zwei Schritte nach vorne folgen, dass man halt sagt, okay, wir versuchen jetzt erstmal durchzuatmen und sozusagen dieses bittere nationale Denken rauszubekommen, dass quasi die Deutschen sagen, die Griechen sind faul und schulden uns Geld, also das muss aufhören. Ja, und wenn das jetzt zu sehr hochkocht, wenn es jetzt so kommen sollte, dann wäre wahrscheinlich so eine friedliche Trennung wahrscheinlich positiv langfristig. Und nachher kann man sich ja dann immer noch überlegen, okay, also die letzte Währung, die europäische gemeinsame Währung ist gescheitert, die nächste machen wir dann von Anfang an mit so einer Fiskalinstitution, die entsprechend sich darum kümmert, dass die Arbeitslosigkeit entsprechend niedrig ist.
Eine solche modifizierte, angepasste, verbesserte Währung, also eine Währung, die den Elchtest hinter sich hat und das Modell kommt dann trotzdem auf die Straße, orientiert sich, so sagen Sie es in Ihrem Buch, ja sehr stark an den Vereinigten Staaten. Dort gibt es ja einen Länderfinanzausgleich unter den Staaten, gibt es in Deutschland ja auch. Warum gibt es den nicht in Europa? Die Frage kann man ja auch mal stellen. Was ist Ihre Empfehlung? Würden Sie raus aus dem Euro oder sagen, lass uns das so machen wie in den Vereinigten Staaten? Mit Eurobonds heißen die dann eben. Da guckt man eben, dass wenn es irgendwo nicht läuft, dass man sich gegenseitig solidarisch erweist. Aber es gibt auch eine Zentralregierung in Brüssel meinetwegen, die wirklich parlamentarisch ist, was ja im Moment nicht so ist. Die dann auch sagt, hier muss nachgebessert werden. Die Region ist schwach, da müssen wir uns drum kümmern, damit nicht immer die einen abkassieren, die anderen das Gefühl haben, sie müssen bezahlen. Ist das Ihr Modell?
Naja, das ist halt eine sehr politische Frage. Und also ich würde halt sagen, wenn jetzt es Leute gibt, die sagen, wir haben gute Gründe für eine Rückkehr zu nationalen Staaten, weil wir halt unsere Bevölkerung sozusagen, also wollen wir das Gemeinwohl der Bevölkerung besser schützen können in diesem Rahmen. Da gibt es auch einige Argumente für, kann ich verstehen. Ich würde selber halt sagen, wir haben momentan ein Problem, dass vor allem die Europäische Union nicht sehr demokratisch ist. Wir haben ja auch keine Regierung, sondern eine Kommission. Wir können auch den
Parlamentspräsidenten.
Ja, das ist die Macht beim Parlament ist einfach eingeschränkt. Wir haben auch nicht ein Mensch, ein Wahlzettel oder eine Stimme, besser gesagt. Ja, also Luxemburg hat viel mehr Leute pro Kopf im Parlament, als wir das haben. Und
beispielsweise. Wir bräuchten dann, also auf unsere Einwohnerzahl müssten wir 800 dort haben, habe ich für ihn gelesen. Ne?
Ja, genau, das wären chinesische Verhältnisse dann wahrscheinlich. also so weit muss es ja nicht kommen, aber es wäre natürlich dann nett, wenn wir halt sagen, okay, also wenn schon ein europäisches Finanzministerium darüber entscheidet oder die Möglichkeit quasi aufzeigt, dass wir quasi Geld ausgeben können aus Brüssel, dann brauchen wir aber auch eine demokratische Legitimierung. Also ich würde halt sagen, bitte keinen Schnellschuss, europäisches Fiskalministerium oder Finanzministerium, aber dann letztendlich unter, also irgendjemand muss ja bestimmen, wohin das Geld geht, da brauchen wir demokratische Institutionen. Also ich würde zum Beispiel vorschlagen, eine Europäische Republik mit einer zweiten Kammer, das heißt also Europäisches Parlament und vielleicht Europäischer Rat irgendwie umbauen, dass man halt sagt, okay, in der einen, also das Europäische Parlament bleibt so, wie es ist, dass quasi die kleinen Länder nicht untergebuttert werden, die sind da ein bisschen überrepräsentiert und das andere Parlament ist dann aber quasi eins, wo es wirklich nur noch nach Wahlkreisen geht, wo dann Nationen keine Rolle mehr spielen. Mhm. Ja, dass man halt sagt, irgendwie grob 20 Millionen Leute senden jeweils eine Person ins Parlament beispielsweise. Mhm. Ja, das müsste man natürlich politisch halt irgendwie sich überlegen, weil ansonsten, also dass der Staat sozusagen Geld ausgibt, aber demokratisch nicht festlegt, also dann sind wir da, wo auch die Amerikaner waren 1776, die gesagt haben, wir müssen Steuern zahlen an die Briten, sind aber nicht im britischen Parlament vertreten, bestimmen also auch nicht über die Ausgaben. Ja, und das wäre auch den Europäern natürlich dann wahrscheinlich schwer zu verkaufen, wenn man quasi europäische Steuern auch irgendwann zahlt, aber nicht darüber bestimmt direkt, was mit den Steuern passiert.
Würden Sie sagen, Sie können hier an der Finanzpolitik auch nachweisen, dass Europa, was sich immer rühmt, so super demokratisch sein, so richtig demokratisch gar nicht ist? Also da kann man nachbessern. Wir bräuchten vielleicht eher mehr direkte, weniger repräsentative Demokratie. Ist das der Weg?
Naja, das demokratische Defizit haben wir ja schon seit Jahrzehnten. Also in meiner Anfangszeit in Oldenburg sind wir immer mal auch nach Brüssel gefahren mit unseren Studierenden für ein paar Tage, haben eine Exkursion dorthin gemacht, mit den Leuten geredet. Das demografische Defizit war ein Standard. Also das ist nicht nur jetzt seit der Krise so, das wussten die Leute auch vorher schon, dass Brüssel mehr oder weniger nicht so ganz demokratisch ist. Also wie gesagt, sie können den Regierungschef mit Misstrauensvotum nicht abwählen beispielsweise. Die Kommissionsmitglieder werden ernannt, aber nicht vom Parlament und so weiter.
Also das Lobbyisten schreiben große Teile der Gesetze,
ja,
Drehtüreffekt.
Haben wir national auch, aber da ist es natürlich noch schlimmer in Anführungsstrichen. Also gerade weil auch Zivilgesellschaft und auch Gewerkschaftsseite beispielsweise ist ganz stark unterrepräsentiert dort, was halt im nationalen Parlament immer noch ein bisschen ausgeglichener ist. Mhm. Aber insgesamt würde ich halt sagen, also wenn wir die Eurozone reformieren, dann sollten wir auch versuchen, sozusagen das als Europäer gut zu durchdenken und zu sagen, okay, wir versuchen uns jetzt quasi durch eine öffentliche Debatte darauf zu einigen, wie wir es machen wollen. Und wenn es dann nicht klappt, gut, dann haben wir es wenigstens gemeinsam ausdiskutiert und hatten sozusagen auch ein politisches Mandat. Und dann ist es halt nicht so, dass irgendwie ein paar Technokraten sich irgendwas ausgedacht haben und das funktioniert dann nicht und die Leute sind extrem sauer. Also ich denke, das europäische Projekt muss auch legitimiert sein durch öffentliche Diskussionen und durch Entscheidungen der Politik und nicht durch Krise, Krise, Krise. Und dann kommt der Finanzsektor und sagt, ihr müsst das und das ändern, sonst sind wir bald weg.
Mhm. Also man ist erpressbar durch den Finanzsektor in so einem
Moment. Genau, und also diese Dynamik ist einfach schlecht für Europa. Also das heißt, wenn man sagt, wir wollen Europa auch bewahren im Sinne der europäischen Werte, dann darf man sich nicht so treiben lassen durch die Krise. Und dann muss man diese Krise beenden. Mario Draghi hat ja schon stark dazu beigetragen. Das heißt, also der kauft ja auch europäische Staatsanleihen auf. Das senkt sozusagen den Druck auf diese Länder, dass die halt mehr Raum haben für Staatsausgabenerhöhungen. Das senkt die Arbeitslosigkeit. Also man muss erstmal quasi dazu kommen, dass die Menschen wieder durchatmen können, dass die Arbeitslosigkeit sinkt und dass wir diesen Krisenmodus verlassen. Mhm. Und dann würde ich vorschlagen, diskutieren wir nochmal, ob wir mehr Integration wollen in Europa oder auch nicht. Also wie gesagt, ich bin relativ offen. Ich habe eine leichte Tendenz zu quasi dieser europäischen Fiskalunion, wenn Sie so wollen. Aber wenn es denn nicht zustande kommt, wie gesagt, die 90er Jahre ohne Euro waren ja auch ganz okay innerhalb der EU.
Mhm. Sie sind erfolgreich verheiratet und haben zwei kleine Kinder, die noch nicht über eigene Kreditkarten verfügen. Dafür sind sie eben noch zu klein. Was glauben Sie, in 10 Jahren, mit welchem Geld werden Ihre Kinder bezahlen?
Ich denke mit Euro. Ich bin optimistisch.
Können Sie mir spontan sagen, wie viele Nicknames Sie für Geld haben, wie viele Begriffe Sie für Geld nennen können?
Oh, ich glaube ehrlich gesagt gar nicht so viele. Also vielleicht 10, aber.
Können Sie mal anfangen?
Ja, Kohle, Schotter, Cash.
Mäuse.
Mäuse.
Pinke.
Ja, ja.
Was ist an diesem Gebiet, was Sie ja auch lehren, was ist daran so spannend? Und Geld, Kreditwesen, Fiskalpolitik, was ist daran so spannend?
Also was mich halt fasziniert ist, dass wenn Sie halt versuchen wollen, das Verstehen, also die Gesellschaft zu verstehen, ja, wer dreht an welchem Rad, welche Mechanismen gibt es, reguliert der Markt sich selbst beispielsweise oder nicht und wenn nicht, wie argumentiert man denn da? Das heißt also, man kann natürlich anfangen mit abstrakten Sachen zu argumentieren und einfach sagen, naja, in der Eurozone brauchen wir das Vertrauen der Finanzmärkte, aber das ist ganz blumig und wolkig. Mhm. Aber wenn man halt die Realität sich anguckt und halt sagt, naja, also Geld ist quasi eine soziale Technologie, die wird von uns quasi erstellt. Das heißt also, da sind quasi Banken mit Software und wenn da jemand einen Kredit bekommt, dann wird ein Vertrag unterzeichnet und dann setzt sich irgendein Sachbearbeiter dahin und schreibt das auf dem Konto gut. Das finde ich ist einfach eine schön empirisch-wissenschaftliche Basis, um halt über Gesellschaft nachzudenken. Und natürlich sind einige Sachen nicht so einfach zu verstehen, aber das Geldverständnis, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst kommt man in so komische Schienen rein, dass man halt sagt, alles Mögliche kann halt nicht finanziert werden. Es kann eine ganze Menge finanziert werden. Und ich denke auch, dass quasi der Kapitalismus in Anführungsstrichen, so wie Adam Smith das ja auch gesagt hat, Adam Smith hat gesagt, der Reichtum der Nation liegt in den Gütern, die wir produzieren und konsumieren können. Und er hat auch nochmal ausdrücklich gesagt, alle sind daran beteiligt, wir alle konsumieren. Und nicht nur einige wenige. Und insofern ist die Idee des Kredites ja auch eigentlich die, dass man sagt, okay, wir geben Kaufkraft an Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch große Unternehmen, die produzieren etwas und zwar so effektiv und effizient oder auch irgendwas Neues, dass sie quasi einen Gewinn machen. Und darüber rechtfertigen sie quasi das Vertrauen, dass sie überhaupt diesen Kredit erst bekommen haben. Ja, und das ist sozusagen halt dieser Teil des Kapitalismus, den wir eigentlich alle kennen, eigentlich auch mal verknüpft mit Adam Smith, der aber gar nicht so neoliberal war, wenn man das Original
genau.
ist, der auch immer von öffentlicher Infrastruktur gesprochen hat. Aber
und die unsichtbare Hand kommt auch nur einmal vor.
Genau, das heißt also, die sichtbare Hand des Staates brauchen wir, weil ohne die sichtbare Hand des Staates wird sozusagen irgendwann die nächste Blase wird enden und dann kommt halt keine Blase mehr. Und das heißt aber, dann haben wir Massenarbeitslosigkeit und die Wirtschaft findet sozusagen nicht zu irgendeiner Art von Vollbeschäftigung zurück, wie in der großen Depression auch.
Und vor allem das Vertrauen in den Staat ist verbraucht und dadurch auch genau. die Bereitschaft, radikal zu sein dazu, weil man dann die Faxen dicke hat, um es mal sportlich auszudrücken.
Genau.
Es gibt ja für jeden Wissenschaftler, was Sie ja auch sind, gibt es ja immer so einen Punkt, wo ich sage, okay, da habe ich mich dann intensiv damit beschäftigt und da habe ich festgestellt, huch, das ist nicht so, wie ich das gerade gelernt noch, jetzt wende ich das in der Realität an. Bei Dr. Ganser, Historiker, weiß ich, dass das der 11. September war, das weiß ich auch bei Herrn Bröckers, der gerade über Verschwörungstheorien eine Arbeit leistet und plötzlich sah er im Fernsehen, dass ein Mann aus Afghanistan mit einem Handy Dinge getan haben soll, die er sich auch nicht erklären konnte. Bei Ihnen war es 2008, Sie waren an der Uni und das, was Sie gerade gelernt haben, versuchen Sie auf die sich anbahnende Krise, sich abzeichnende Krise anzuwenden, stellen plötzlich fest, das funktioniert so nicht. Mhm. Was war denn in der gesamten Forschung seither für Sie so das Erstaunlichste, wo Sie gesagt haben, das hat sich überhaupt nicht mit dem gedeckt, was ich gelernt habe oder aber davon wusste ich gar nichts. Wo sagen Sie, das ist für mich die persönliche Erkenntnis, wo ich sage, das habe ich rausgezogen.
Also das, was mich am meisten überrascht hatte, ist, dass normalerweise die Staaten nicht pleite gehen können. Das heißt also, wenn Sie eine Regierung haben, die sich in der Währung verschuldet, die Zentralbank zur Verfügung stellt, dann ist es eigentlich auch egal, sozusagen, ob die Zentralbank direkt von der Regierung die Staatsanleihen kauft oder indirekt über die Banken. Ja, dann wissen ja die Banken, ich kann immer der Regierung Staatsanleihen abkaufen, weil ich sie im Zweifelsfall immer an die Zentralbank gegen einen kleinen Aufschlag verkaufen kann. Ja, also das heißt, das sieht man ja auch in der Krise. Die Zinsen für Staatsanleihen sind nur in der Eurozone gestiegen. Ja, in Japan, habe ich ja schon gesagt, sind die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen bei 0,0%. Ja, obwohl die Staatsverschuldung bei 250% vom BIP liegt.
Ja.
Ja, oder auch die Türkei in den 90er Jahren, die hatten Inflationsraten von 50-100%. Aber ein Bankrott der Regierung kam nie in Frage. Warum nicht? Naja, weil die Zentralbanken im Zweifelsfall diese Staatsanleihen aufkaufen können. Das heißt also, der Staat ist halt genau nicht die schwäbische Hausfrau, sondern der Staat, der kann sich sozusagen verschulden und kann ja diese Verschuldung einfach weitertragen, weil er ja quasi das Geld, um sie sozusagen in die Zukunft zu verlagern, von der Zentralbank direkt oder indirekt immer wieder bekommen kann. Mhm. Und dass die Rolle des Staates dadurch natürlich sehr viel wichtiger ist und sehr viel größer ist, als ich mir das nach meinem Studium so gedacht hatte, das hat mich doch sehr stark überrascht.
Mhm. Zuletzt noch eine Frage, weil Sie jetzt gerade auch von der Zukunft gesprochen haben, dann heißt es ja immer, ja, wenn der Staat dann eben Investitionen anschiebt, sich verschuldet, das muss ja dann immer die nächsten Generationen tragen. Sie sagen, das ist nicht der Fall.
Genau, das heißt also, die Verschuldung sozusagen wird ja vererbt. Das heißt also, die zukünftigen Steuerzahler müssen ja auch entsprechend Steuern zahlen.
Das stimmt,
aber
ja.
Die Staatsanleihen werden ja auch vererbt. Das heißt also, die nächste Generation muss zwar auch Steuern zahlen, aber wenn der Staat höher verschuldet ist, kriegen die auch mehr Staatsanleihen. Ja, das heißt also,
Es hält sich die Waage.
Das ist ja, es hat ja auch kein Mensch jemals das Argument gebracht, wenn die deutschen Unternehmen sich stärker verschulden, ist das schlecht für die nächsten Generationen, weil dann die Unternehmen wahrscheinlich höhere Preise nehmen, um diese Verschuldung zu reduzieren. Das heißt, die geben natürlich dann mehr Aktien aus, aber dann die nächste Generation hält ja auch mehr Aktien, hält mehr private Anleihen etc. oder andere Finanzierungsinstrumente. Das ist ja sozusagen von den Bilanzen her immer nur eine Verschiebung von beiden Seiten. Es werden ja nicht immer nur die Verbindlichkeiten weitergegeben, sondern die Verbindlichkeiten und die Forderungen.
Wie sehen Sie die Situation auf dem Arbeitsmarkt, dass ja immer mehr Menschen keine Arbeit finden, aber trotzdem zu Geld kommen müssen? Also zum Beispiel ein Grundeinkommen beziehen müssen. Ist das eine Chance, diese Spirale zu durchbrechen?
Das bedingungslose Grundeinkommen, finde ich, ist ein bisschen kritisch, weil es so eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft schafft. Also es gibt dann quasi Leute, die nicht arbeiten und eigentlich auch nie wieder arbeiten müssen. Okay, das haben vielleicht Teile des britischen Adels auch ganz gut verkraftet, zumindest vor ein paar hundert Jahren.
Aber Sie möchten gerne arbeiten.
Ich glaube, dass einfach, also noch zumindest, also ich rede jetzt einfach fürs 21. Jahrhundert. Unsere Identität, glaube ich, hängt immer noch ganz wesentlich ab von unserer Arbeit. Mhm. Also wenn man arbeitet und man meint, fürs Gemeinwohl auch was dabei zu tragen, sind wir wieder bei der unsichtbaren Hand. Also wir wollen zwar Geld verdienen, aber wir tun trotzdem was Gutes und wir merken auch, unsere Kunden oder die Leute, die dann profitieren von unserer Arbeit, die freuen sich auch. Das ist uns momentan noch enorm wichtig.
Und das heißt, Sie definieren Arbeit nicht nur als Arbeit, sondern auch als Beruf von Berufung. Da geht man gerne hin, da hat man eine Aufgabe, kann sich einbringen.
Das ist Teil der Identität. Mhm. Und das sieht man auch immer wieder bei Arbeitslosen, da fehlt dieser Teil, dieser identitätsbildende Teil und dann versuchen die halt sich quasi andere Rollen zuzulegen.
Und denen Geld nur Geld zu geben, das würde dann nicht funktionieren?
Ich glaube nicht, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dann wäre der Anreiz sozusagen auch sehr hoch, sozusagen, dass halt quasi die Arbeitslosigkeit, also dann bezahlen quasi dann die Unternehmen, die Arbeitslosen quasi indirekt dafür, dass sie die Löhne niedrig halten. Mhm. Ja, weil sie halt sagen, wir haben immer dieses Reservoir von Leuten, die immer wieder auch anfangen könnten ja zu arbeiten. Und das erzeugt natürlich Lohndruck nach unten. Mhm. Das heißt, je mehr Leute nicht beschäftigt sind, desto niedriger ist das Lohnwachstum.
Dann verstehe ich Sie richtig, Sie sind jetzt kein Feind des bedingungslosen Grundeinkommens, aber Sie sind auch kein Freund, Sie sind in der Schwebe.
Ich würde sagen, also wenn man so etwas machen möchte, dann wird das wahrscheinlich ein sehr langer Anpassungsprozess sein. Und es gibt sehr große Verschränkungen von diesem Grundeinkommen mit anderen makroökonomischen Problemen. Wie gesagt, wenn Sie halt sehr viele Leute haben, die theoretisch noch in den privaten Sektor wechseln könnten, das wird für Druck sorgen auf die Löhne halt. Naja, das ist ja auch das, was bei Marx mal vorkam mit dieser Reservearmee in Anführungsstrichen, dass wenn halt viele Leute arbeitslos sind, die Lohnabschlüsse geringer ausfallen. Das würde natürlich die Verteilung sozusagen noch weiter verschlimmern. Das heißt also, die Lohneinkommen werden weiter absinken und die Gewinne und Zinsen werden weiter hochgehen. Und darüber kriegen wir dann noch mehr von dieser Ungleichheit. Also ich befürchte sozusagen, dass die steigende Ungleichheit kompatibel ist mit diesem Mindesteinkommen mehr oder weniger.
Herr Professor Ehns, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Am Schluss dieses Gesprächs klangen Sie eher wie ein Sozialwissenschaftler, was ich sehr sympathisch finde. Ich glaube, dass das auch gar nicht so schlecht wäre, wenn man sich mit Geld beschäftigt, mit Staat beschäftigt, wenn man sich mit Volkswirtschaft beschäftigt, dass man auch sagt dazu, sich mit Sozialwissenschaften beschäftigen kann überhaupt nicht schaden, vielleicht als Nebenfach oder als eins der Hauptfächer, vielleicht Soziologie zu studieren, kann überhaupt gar nicht schaden, weil dann gerät nie aus dem Fokus, dass alles das, was wir hier tun, alles, was Sie hier schreiben, dass das dafür da ist, dass Menschen ein menschenwürdiges Leben führen und nicht, dass sie nur leben. Das hat dann überhaupt keinen Sinn.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke auch. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich hoffe, dass wir ein Gespräch, wir haben ein Gespräch geführt, wo Sie als Fachmann und auch in diesem Fachbuch so rübergekommen sind, dass viele sich dieses Buch kaufen, nämlich Geld und Kredit, eine europäische Perspektive. Es gibt die. Die kann mit dem Euro stattfinden, die muss nicht mit dem Euro stattfinden, aber die europäischen Werte sind nicht nur Werte, die man in Cash auszahlen kann. Ich glaube, das ist die Botschaft, die wir alle verstanden haben. Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Professor Dr. Dirk Ehns. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.